Barbecue, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
So, ihr hört euch alle gut?
Jo.
Was?
Jo.
Ja.
Wie viel sind wir?
Wir machen einen Podcast über Gehörschutz. Ihr hört euch alle gut. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Hot Cue Podcasts. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn ich bin hier nicht mit Olli, ich bin auch nicht nur zu zweit, sondern wir haben hier die größte Podcast-Folge, die wir in der Geschichte unseres Podcasts aufzeichnen, mit insgesamt 3 Gästen. Ich darf heute hier den André, den Kai und den Eckart begrüßen. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Moin. Moin.
Ja, ich würde sagen, wir starten relativ schnell jetzt mal ins Thema rein. Heute geht es um das Thema Gehörschutz oder auch das Thema Gefahren für DJs, was die Lautstärke angeht. Nicht nur für DJs, vielleicht auch für die Gäste. Mal schauen, wo wir da heute so drüber sprechen. Und André und Kai, euch habe ich eingeladen, weil ihr beide als DJ unterwegs seid und da auch eure Erfahrungen gemacht habt. Eckart ist quasi unser Fachmann heute hier am Tisch. Eckart ist von Hearsafe, ne? Das ist eigentlich Ansprechpartner Nummer 1, wenn es ums Thema Gehörschutz geht für uns DJs.
40 Jahre versuchen, das Gehör zu verstehen.
Ja, da werden wir heute bestimmt viel drüber hören. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, Kai, wir lassen dich einfach mal beginnen. Erzähl einfach mal deine Geschichte, was dir da so passiert ist.
Ja, also ich bin seit über 20 Jahren DJ und im letzten Juni war das halt so, ich habe 5, 6 Veranstaltungen direkt in einer Woche hintereinander gemacht, bin am montags morgens aufgewacht und konnte linksseitig nichts mehr hören und rechts hatte ich nur noch das Gefühl, als wenn ich mit dem Kopf unter Wasser bin. Also dann zum Ohrenarzt gegangen und mit Hörtest und allem drum und dran und der sagt mir dann, ja, herzlichen Glückwunsch, haben Hörsturz auf der linken Seite und rechts hat sich irgendwie alles entzündet.
Oha.
Ja, Cortison-Tropfen gekriegt, dann hat er mich noch an so einen komischen Tropf angeschlossen und ja, für mich hieß das dann halt, ja, was machst du denn jetzt? Ja, weil mein Gehör ist das größte Kapital, was ich habe als DJ und ja, dann stand der Entschluss ziemlich schnell fest, hab mit meiner Frau gesprochen und war sehr traurig darüber und war eine Entscheidung, ich höre auf. Mit allen Konsequenzen, ne? Mit allen finanziellen Konsequenzen, die dahinter sind, mit allen, hier kommen mir richtig die Tränen, wenn ich darüber rede, ne? Das ist so.
Ja.
Weil das war bisher mein Leben, da hängt mein Herzblut einfach dran und was soll ich noch zu sagen, da ist ein riesigen Rattenschwanz, zieht das mit hinterher. Ich musste mir wieder einen 40-Stunden-Job suchen, den ich jetzt auch mache. Und
du warst auch hauptberuflich.
Ja, ich war hauptberuflich DJ und das mit Leib und Seele. Ich muss mal sagen, ich glaube, ich habe auch ein bisschen übertrieben, weil letztes Jahr, das waren irgendwann zwischen 80 und 90 Veranstaltungen und wirklich jedes Wochenende durch und in der Woche und immer, wenn ich konnte.
Du, das ist aber super, dass du das sagst, weil, also gerade dieses, ich habe auch ein bisschen übertrieben, ich finde es total wichtig, weil wir wollen hier ja auch ein bisschen die Leute wachrütteln. Ja, und dir ist das jetzt passiert und ich finde, man kann eigentlich nie besser vorgezeigt bekommen, als wenn jemand wirklich da sitzt und sagt, hey, mir ist das so widerfahren und ich hab's übertrieben. Und ich weiß nicht, da kannst du, Eckart, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr dazu sagen. Stress ist ja auch ein großer Faktor, ne, der mit zusätzlich noch mit reinspielt.
Ja, ich höre das ja, was er erlebt hat und auch sehr schmerzhaft erlebt hat. Mit möglicherweise auch existenziellen Folgen. Zum ersten Mal, was der Arzt gesagt hat, du hast einen Hörsturz gehabt. Was ist ein Hörsturz? Zumeist einseitig, vollkommen überraschend. Manchmal, wenn man morgens aufsteht, der Ausfall des Gehörs auf einer Seite. Das ist nicht mehr da. Warum auch immer. Ohne jetzt weit auszuholen, hast du auch noch einen Hinweis auf Entzündung gegeben. Also vielleicht auch, dass der Organismus insgesamt geschwächt war durch irgendeinen Infekt. Und dann kommt die Belastung drauf. Also die Belastung aus vielleicht zu wenig geschlafen, aus Lärm, aus Stress im Allgemeinen, also auch Stress fürs Ohr. Und es ist so, dass der Energiestoffwechsel für das Gehör für eine gewisse Zeit ein Depot anlegen kann. Wenn das aber leer ist, dann können diese kleinen Muskeln im Ohr nicht mehr so arbeiten und dann brechen sie mehr oder weniger akut dann mal zusammen oder langfristig dann auch langsam. Um dann nur eine Analogie für jeden zu geben, wenn du auf dem Platz stehst und hast nicht ordentlich gegessen oder fängst einen Marathon an, dann ist irgendwann der Speicher leer und dann kackst du ab. Aber dann nimmt dich der Trainer vom Platz oder du sagst, ich kann nicht mehr. Mit den Ohren in der Euphorie ist das dann anders, nicht? Aber wichtig nochmal zu dem Hirsch, was du gemacht hast, war richtig. Zum Arzt, Differentialdiagnose, der nimmt dich mehr oder weniger raus aus dem Stress im Moment, versucht das System ein bisschen zu stützen. Und meistens ist es so, dass diese Hörstürze sich auch mehr oder weniger folgenlos zurückbilden. Bei dir ist es ein bisschen anders gewesen, aber weil das noch relativ neu ist, unterhalten wir uns vielleicht nochmal darüber, ob sich daran nicht vielleicht doch nochmal etwas tut.
Wie ist jetzt so die aktuelle Situation bei dir?
Also mein Gehör ist teilweise wiedergekommen. Auf rechts höre ich wieder fast normal. Ne? Dieses wässrige Gefühl ist weg, weil die Entzündung
war,
ist.
War auch, rechts das entzündete Ohr?
Ja, also rechts war entzündet und links war das mit dem Hörsturz. Und links kommt langsam wieder. Ne? Mhm. Weil ich mache auch nicht mehr so viel und ich die Veranstaltung, die ich jetzt noch habe, die spiele ich halt zu Ende. Und ich schütze mich wirklich vor dem Lärm. Ne? Mhm. Das heißt, ich baue anders auf, ich stelle mich nicht mehr auf Kopfhöhe neben die Boxen, ich stelle mich dahinter, ich gucke, dass ich In-Ear-Monitoring benutze, den ganzen Abend über, damit ich wenigstens leise die Musik höre und den großen Teil vom Schall ausschließe. Ist zwar manchmal ein bisschen umständlich, dann mit den Gästen zu kommunizieren, aber das ist mir dann mein Gehör doch eher wert als als Musikwunsch mehr anzunehmen.
Ja, klar. Hast du bis zu dem Tag von dem Gehörsturz selbst was für den Hörschutz gemacht? Also hattest du irgendwie schon?
Ja, ich habe immer angepassten Gehörschutz gehabt.
Getragen?
Soweit ich konnte, zwischendurch zum Vorhören oder so, musste ich den halt rausnehmen.
Ja, klar.
Ja? Oder wenn ich mit den Gästen gesprochen habe. Nur halt danach habe ich mir halt ein In-Ear-Monitoring angeschafft. Mhm. Ja, jetzt nicht so was Professionelles, aber wenigstens Knöpfe, die ganze Zeit die Musik leise im Ohr haben. Ja.
Cool. André.
Ja, hier.
Du bist ja auch noch da. Wie war denn so deine Erfahrung oder wie sieht es bei dir aus?
So ähnlich wie bei ihm. Ich bin morgens aufgewacht und das war so ein Gefühl, als wenn ich getaucht hätte und schnell hochgekommen bin. Ich habe auch keinen Druckausgleich hingekriegt, rechts auch nicht. Nach einer halben Stunde habe ich rechts wieder normal gehört, okay, das habe ich auch schon mal gehabt, dass mal kurz so ein Rauschen im Ohr war. Das blieb dann den ganzen Tag. Es ging überhaupt nicht weg mit einem sonoren Brummen dabei, also kein Piepton wie früher ARD-Testbild, also für die Jungs unter uns, wir kennen das noch. Und dieses sonore Brummen blieb. Jetzt habe ich aber meine Sachen schon für Gelsenkirchen gepackt gehabt, konnte auch nicht mehr absagen. In Gelsenkirchen bin ich dann in die HNO-Klinik auf Anraten von einer berühmten Gruppe. Und ja, da kam der HNO, hat mir einen Zettel gegeben, füllen Sie das mal bitte aus. Das waren so typische Fragen wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche, arbeiten Sie in einem lauten Umkreis, etc. etc. Das habe ich dann alles so hingeschrieben. Und dann habe ich gesagt, guter Mann, ich bin Rentner, ich bin DJ. Ja, sagt er, da müssen wir jetzt einen Hörtest machen. Hörtest gemacht, links, kompletter Verlust der Tieftöne, kompletter Verlust der schrillen Töne, der Hochtöne. Und auf dem rechten Ohr habe ich auch schon ein leichtes Defizit gehabt. Was mich gewundert hat, ich war es im Juni beim HNO, ich gehe jedes Jahr hin, lass die Ohren testen. Und trotz Kopfhörer auflegen, ich lege nur mit Kopfhörer auf, also nicht eine Seite frei am Ohr oder so, hat der HNO jedes Mal in Ulm in Uniklinik gesagt, ihre Ohren sind sehr gut. Also für mein Alter und für meinen Beruf müsste ich mal unten sein. Ich bin genau im Level, sagt, das ist ideal. Ja, und jetzt ist dieser Hörsturz gekommen. Und dann hat's geheißen, ja, das kann Stress sein, es kommt wieder. Ich sollte da mal so 4 Wochen warten. Da bin ich in Ulm in die Klinik. Und die haben mir dann gleich das Trommelfell aufgeschnitten, mir Cortison direkt in die Hörtrompete reingespritzt an 4 aufeinanderfolgenden Tagen. Das war nicht so angenehm. Dann habe ich noch nach diesen 4 Tagen hochdosiertes Cortison bekommen. Und ja, und dann habe ich gemerkt, dass rechts das Ohr musste ich immer Druck ausgleichen, als wenn ich bergauf, bergab vor dem Flugzeug sitzen würde. Und das ging auch nicht mehr. Dann habe ich das dem Arzt gesagt. Ich sage, sie, jetzt höre ich rechts auch nichts. Bin ich jetzt total blöd im Kopf oder was? Und hat er gesagt, na, dann machen wir jetzt mal ein EEG. So, EEG gemacht. Befund, ich habe hier oben eine kleine Linse, eine Verkapselung. Da hat man das gar nicht so für voll genommen. Und rechts habe ich Wasser am Ohr. Das ist eine Entzündung gewesen, weil dieses Ohr nichts mehr leistet. Und das geht in volle Kraft voraus. Das Ohr muss zu viel leisten. Dann reicht das kleinste Winselchen, dann kriegst du eine Entzündung ins Ohr. Dann haben die mir da einen Stab reingesetzt. Da haben die das Wasser abgelassen. Durch den Mundkanal mit so einem hauchdünnen Minischlauch haben es da noch alles raus. Und was ich eben jetzt noch habe, also ich höre jetzt rechts wieder besser, teilweise auch wieder richtig gut. Wenn ich mich hinlege oder den Kopf zur rechten Seite wende, wird es mir schwindelig, weil zu viel Wasser in diesen Haaren gekommen sind, die da wohl im Mittelohr fürs Gleichgewicht zuständig sind. Ja, und das wird wohl bleiben angeblich. Na, auf jeden Fall. Das größte Problem, was ich habe, wenn ich mich jetzt bücken muss, Lautsprecher anschließen, komm hoch, muss ich mich festhalten. Dann ist es richtig so, upsala. Hm. Kurz mal so richtig schwindlig. Nicht schön, kriegen sie auch nicht mehr weg, haben die gesagt. Dann war ich wieder beim HNO wegen meiner Verkapselung da am Ohr. Da haben die gemeint, das kann ein Tumor sein. Da gehen sie aber nicht ran, weil das direkt an einer kleinen, so eine Arterieader oder an sowas liegt. Das ist zu heikel. Es wird beobachtet, wenn es nicht wächst, ist gut. Und wenn es wächst, müssen wir schauen, was wir machen. Aber ich habe gleich gesagt, da will ich gar nicht, dass die irgendwie eine Biopsie machen, das wollten die ja etc. Ich sage, so lassen, wie es ist. Fertig, aus Feierabend für mich. Also, ich habe zu viele Leute kennengelernt mit einer Biopsie, wo kurz danach ich dann begleiten durfte in schwarzem Anzug. Dann habe ich gesagt, nee, wenn da irgendwas im Kopf ist, dann ist es halt so. Pech gehabt. Ich höre ja rechts wieder. Ich habe meine Veranstaltung runtergefahren von, ja, so 80, 90 im Jahr habe ich runtergefahren auf 30. Ich merk's halt trotzdem. Wenn ich nach Hause komme, ich habe Kopfweh. Ich höre am nächsten Tag auf beiden Ohren relativ schlecht. Ich habe den Fernseher richtig schön laut, dass meine Frau gleich sagt, hier, setz dir mal einen Kopfhörer auf. Und ja, das sind halt so Sachen. Was hast denn du? Ich muss doch das. Ich will auch den Film sehen und hören. Ja, und ich muss mir hier schon die Ohren zuhalten. Naja, gut. Müssen wir uns was einfallen lassen. Vielleicht stelle ich Maui 28 direkt links und rechts an die Couch für mich hin. Und ja, es ist halt wirklich ein Handicap mit dem Ohr, muss man echt sagen. Also das ist nicht angenehm. Definitiv. Ich gönn's keinen.
Was haben denn
darf die... Darf ich gerade ja? Nur so für mich so ein bisschen einordnen, dass wir ein paar Stichworte behalten, weil du hast ja eine sehr komplexe Problematik jetzt aufgezeigt von der medizinischen Seite. Es ist also nicht nur das Hörvermögen, es ist nicht nur der Hörsturz, es ist auch die Beeinträchtigung des Gleichgewichts. Hm? Es sind Infektionszusammenhänge da, die wohl eher nachhaltig waren. Und du hast mir vorhin gesagt, du bist schon Rentner.
Ja, ja,
und,
schön.
Hast auch einseitig ein Hörgerät, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Und dann diese Problematik, wie ist das eigentlich in einer Beziehung, wenn man schlechter hört? Meistens ist es der Mann.
Jo, glaube ich auch.
Also, und dann ist er auch noch älter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Aber meine Frau sagt, würde die auch sagen, ich höre schlecht.
Ja, also ja, Männer hören früher schlechter.
Also meine Frau beschwert sich auch ständig über den Fernseher. Also das ist, ja. Ne?
Also dass wir diesen Komplex mal rausnehmen, der liegt im normalen Lebensalltag des Älterwerdens, ob mit oder ohne Stärke DJ-Belastung vorab. Entschuldigung. Das betrifft die gesamte Gesellschaft. Und da muss man eben gucken, wie jeder seine Lautstärke kriegt. Und du hast ja auch schon was aufgezeigt. Ich mache es dann vielleicht anders als sie, aber trotzdem will man zusammen sein. Und das lässt nochmal so einen kleinen Brückenschlag zu dem, was du gesagt hast. Ich höre nicht mehr und du hast es, glaube ich, auch gesagt, ich höre grundsätzlich mit Kopfhörern und nicht eine Seite weg, damit ich drin bin.
Also ich zeige es mal, viele DJs legen da so auf, die haben einen Kopfhörer hinten.
Warum tun sie es?
Weil sie mixen wollen und weil sie so, das kann man sich, jeder gewöhnt sich es anders an.
Ja.
Und ich habe das eben schon immer mit Kopfhörer gemacht, weil ich in einer riesen Halle aufgelegt habe, wo der Bass da hinten stand. Und dieser Reflex, bis der Bass bei mir kam, wenn ich offen aufgelegt habe, dann war nicht bom bom, sondern badum, badum, badum. Da war so ein, wie heißt das,
Latenz dazwischen.
Aber genau. Ich glaube, nur diesen einen Punkt nochmal eben. Dass die Problematik bleibt die gleiche. Bei euch auf der Couch, beim Fernsehgucken oder wenn ihr als DJs auflegt. Ihr wollt gleichzeitig zwei verschiedene Dinge hören. Und das bleibt die große Herausforderung und darum auch häufig, denke ich, wir werden es gleich besprechen, die fehlende Bereitschaft des DJs, sich auf irgendwelche anderen Lösungen einzuüben, weil das vermeintlich so einfach ist und in jungen Jahren dann auch einfach nicht erkannt wird als eine Bedrohung. Man merkt also auch nicht unbedingt, dass es einem danach in der ersten Zeit, in den ersten Jahren vielleicht nicht so gut geht, wie ihr es festgestellt habt. Aber diese Problematik, die haben wir alle miteinander noch nicht wirklich bewältigt, dass wir zwei Dinge gleichzeitig parallel hören wollen.
Genau.
Und was gibt es da für technische Möglichkeiten? Gucken wir mal. Das war so der Punkt, den ich...
Ja, genau, ich weiß, habe ich verstanden. Ich wollte auch sagen, ich glaube, einer der Hauptgründe, warum man auch mit einem Ohr auflegt, ne, ist ja der, weil viele DJs, also die Technik ist ja oft, ich höre auf meinem Kopfhörer den Song, den ich jetzt reinspiele und habe nicht das gemixte Signal auf dem Kopfhörer, was ja auch möglich ist, dass ich den Master und den Cue beides auf dem Kopfhörer leite und höre dann mit dem offenen Ohr quasi die Umgebungslautstärke, das, was die Leute gerade hören. Und das ist nach wie vor eine gängige Praxis, die viele DJs so machen. Und es ist einfach nur eine Umgewöhnung, quasi den Master auch mit aufs Ohr drauf zu legen beim Mixen. Und das funktioniert super, dann kann man sich auch ein bisschen leiser drehen. Gibt es ja viele Möglichkeiten. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, und den habe ich auch in Gesprächen mit vielen anderen Kollegen, gerade die, die auf großen Bühnen auch spielen, aber mir selbst geht's da auch so, die wollen auch die Crowd hören. Also diese, wenn ich als DJ auflege, ich meine, wir kennen das alle, ja, du legst auf und du bist voll in deinem Ding drin mit deinem Kopf und guckst vielleicht sogar gerade auf dein Mischpult runter und dann hörst du aber hinten in der Ecke noch dieses von den Leuten, ja, wo du dich ja auch unheimlich dran erfreuen kannst, ja, und das ist ja weg, wenn ich jetzt einen umschließenden Kopfhörer drauf habe und nur noch mit dem Kopfhörer auflege, habe ich das nicht mehr so. Und deswegen ist, glaube ich, mit ein Grund, warum viele DJs dann eher vom Kopfhörer weggehen.
Darf ich eine Analogie aufzeigen, die ich oft in Veranstaltungen brauche? Das ist wie Sex mit und ohne Präser.
Das ist gut,
Man weiß, was man will und das andere tut man nur, weil man sich überlegt, dass es vielleicht irgendwie vernünftig oder richtig ist.
Ja.
Der Spannungsbogen bleibt.
Das stimmt, ja.
Bei mir wurscht, kann mir Fleisch tut man nicht mehr verpacken.
Ah ja.
Das Thema Ärzte wird mich jetzt nochmal so ein bisschen interessieren bei euch beiden. Haben denn die Ärzte irgendwas gesagt, sie sind DJ und damit sind sie besonders gefährdet? Oder haben die was gesagt, das kommt vom Auflegen? Oder war das eher so nicht das Thema?
Aber mir ist das eher so ein Misch. Ich habe vorher 20 Jahre im Stahlwerk gearbeitet. Da kann man nicht so ganz genau sagen, kommt das jetzt hier vom DJ, kommt das jetzt von meinem normalen Job oder... Also ich war eigentlich immer im Lärm am Arbeiten. Deswegen hat auch der Arzt gesagt, halten Sie sich nur mal von Lärm die nächste Zeit mal zurück. Ja.
Ja. Und wie war das bei dir so?
So war das bei mir auch. Also es ging los mit diesem Thema Stress. Und ich sage, ich habe keinen Stress, ich bin Rentner, ich liege so schön auf der faulen Haut. Ich habe einen riesen Vorteil gegenüber anderen in meinem Alter. Beruflich, ich bin DJ und leg auf, wann ich will. Nicht, wann ich muss oder weil ich es muss, sondern... Ich such's mir aus und wollte ja nicht mehr so viel machen. Und kam jeder Arzt mit verschiedenen Möglichkeiten da, das ist das dann der Grund, dann ist dieses der Grund. Dann sind die gekommen wegen meinem Beruf als Schweißer und Stahlbauer, da sind sie gekommen, der Discjockey ist es. Und ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, wenn ich mal jemals wiedergeboren wäre und medizinisch studieren sollte, werde ich HNO-Arzt, weil die auf keine Diagnose eine richtige Antwort haben. Ja, und weil in Ulm, die haben sich ein gekichert, wo es hieß da in Gelsenkirchen, Schnitt ins Ohr und wie heißt das jetzt noch, Cortison ins Ohr. aber die in Ulm kommen mit einem kleinen Schlauch durch den Mund, durch den Kanal. Ich meine, Entschuldigung, das sind irgendwo alles irgendwo Landmetzger. Und ja, Entschuldigung. Und jeder hat gesagt, ja, wenn sie Glück haben, kommt's wieder. Und da habe ich jedes Mal gefragt, ich sag, wenn ich denn wüsste, woher es kommt, könnte ich ja diese Sache weglassen und dann mich dahingehend schonen. Vielleicht gibt's auch ein Medikament. Ah nee, da gibt's kein Medikament. Ja, wie können sie sich denn schonen? Ja, am besten, wenn sie sich viel bewegen, wenn sie mal ein bisschen abnehmen würden. Und ich sag, so, jetzt ist Übergewicht auch noch auf mein Trommelfell schuld. Ich sag, danke. Und der nächste kann mich so einfach den ganzen Stress weglassen. Ich sollte in mich gehen und vielleicht mal eine Therapie machen. Und also die HNOs durch die Bank durch sind, ich glaube, die wissen es selber nicht. Vielleicht ist es auch nicht erforscht genug, diese Krankheit, Hörsturz. Weil jeder sagt, Hörsturz, Pfeifenumlauf, Tinnitus. So, gibt's ein Rezept, gibt's Cortison, was nichts bringt, zumindest bei mir nicht. Und dann wärst du eigentlich alleine gelassen. Und dann kommt das große Rezept von deinem HNO vor Ort. Ja, André, pass auf, du, das ist für ein Hörgerät, für die linke Seite. So, dann renne ich zu Amplifon. Größte Fehler meines Lebens, das ist eine Kette. 5 verschiedene Geräte können laut und leise. Klingt aber nicht die Frequenz laut, die ich eigentlich brauche. Dann renne ich zu meinem HNO, sagt ihm das. Dann sagt er, wenn du einen guten Burger essen willst, gehst du zu Burger King. Ich sage, nee, da gehe ich ja da und da. Ja, warum gehst du nicht zu einem richtigen Hörgeräteakustiker? Sagt er, das sind die richtigen Leute, die haben ganz andere Möglichkeiten, weil das sind Verkäufer. Die können nichts richtig einstellen. Das sind nur leicht angeschult, die Leute. Aber ein Hörgeräteakustiker, der kann dir wirklich helfen. Dann war ich bei uns beim Hörgeräteakustiker und der hat mir auch gleich gesagt, was mir über Amplifon nicht gesagt hat, muss mich ja erstmal an mein Hörgerät gewöhnen. Das ist ja nicht so, dass ich es heute reinstecke, ui toll, alles ist super, ich gehe nach Hause und fühle mich wohl. Das dauert Monate, hat er gesagt, es muss auch dieses Ohr mitspielen, das muss ein Gleichklang wiederkommen. Dieses Ohr wird Frequenzen auffangen, was ich hier nicht kriege, das wird überlastet. Also Hörgerät, versuchen die Frequenzen zu erwischen und damit das im Einklang kommt. Jetzt habe ich mein Hörgerät ein halbes Jahr. Es ist so ein ganz kleines, das sieht man gar nicht. Das ist das Geile, steckt so, ich habe gedacht, ich krieg so einen Hörbuschel, so wie früher im Mittelalter. Und da hat er seine verschiedenen Modelle da liegen. Wir haben alle mal so ausprobiert. Und genau das Kleine, das ist das Einzigste, wo ich wirklich dann auch was höre. Das Einzigste, was es hat eine Latenz, die mich stört. Das ist so, wenn ich jetzt im Auto sitze und höre Radio, dann höre ich Bayerischer Rundfunk, höre ich dann bei Bayerischer Rundfunk. Also Doppel-B höre ich, weil ist ein kleiner Verzug drin. Das muss man halt noch alles einstellen. Und dann gibt es noch eine erweiterte Version von diesem Teil. Das soll ich dann wahrscheinlich nächste Woche kriegen. Das ist viel schneller von der Einstellung von den Geräuschkulissen, Umgebungen, Autogeräusche, Türgeräusche, Fernsehen und so weiter. Weil Fernsehen mit Hörgerät ist echt komisch. Das ist irgendwie, naja, hört sich komisch an. Das hört sich an, wie wenn da hinten ein Lautsprecher stehst und du dann so mixen würdest, denkst, ah, hab ein bisschen Latenz dabei. Aber man gewöhnt sich dran. Aber ja, es ist halt, ich hab's drin und die erste Zeit habe ich hier keinen Druck mehr ausgeglichen gekriegt. Wieder zum HNO, wieder eine Entzündung drin, weil das zu viel arbeiten muss. Das war ein Fehlerfanz. Und jetzt hält sich so in Grenzen. Jetzt habe ich mein Hörgerät die Woche eben abgegeben. Das wird dann jetzt ausgewertet und dann kriege ich das wieder und wahrscheinlich neu programmiert. Und dann müssen wir halt weiterschauen. Aber es ist wirklich so, ich habe gedacht, Laden, Hörgerät, plopp, es geht. Nein, geht gar nicht. Es gibt so viele verschiedene Modelle und auch die Klänge sind unterschiedlich und da gibt's Klänge, die sind unangenehm. Die hörst du mit dem Gerät, denkst, oh, ist ja schlimm, dann nimmst du das nächste. Oh, das ist aber angenehm. Da sind Geräte, die sind so unterschiedlich wie Ford, Opel, BMW und Mercedes. Und ich sag mal ganz ehrlich, du darfst da nicht auf den Preis schauen. Jetzt habe ich dieses kleine schwarze Gerät. Frag mich jetzt nicht, welche Marke. Das ist merkwürdigerweise das billigste. Ich muss da nicht irgendwie 2.000, 3.000 Euro drauflegen. Weil ich habe in Heidenheim den Sigi Schwarz, ist ein E-Gitarrist, einer der weltberühmtesten. Und der hat 2 Hörgeräte und der hat für beide Hörgeräte 2.400 Euro Aufpreis gezahlt. Und ich habe mir schon überlegt, boah, 1.200, das ist doch mal wieder mal eine tolle Veranstaltung umsonst. Und dann nehme ich das Kleine, das Pfund, es fühlt sich immer auch gut an und alles. Und dann ist es genau das, wo ich, der Krankenkassenbeitrag steht ja fest, aber da lege ich halt dann 429 Euro drauf. Aber es ist angenehm. Man sieht es nicht. Ich hätte jetzt mich irgendwie nicht wohlgefühlt als DJ, wenn ich hier so einen Schlauch hätte und hinterm Ohr so ein Plastikteil oder so.
Ja.
Dann lieber so ein kleines dezentes, was ich dann rausnehme beim Auflegen. Und dann mittlerweile habe ich mir echt angewöhnt, linkes Ohr kein Kopfhörer, nur auf der rechten Seite. Hat man ja früher auch so gemacht. Und wie du schon sagst, meine Lautsprecher waren schon immer so mindestens 1 Meter vor mir. Hab den nie hinter mir. Ich habe schon Leute gesehen, die stehen hinter irgendwelchen HK-Sonarlautsprechern und legen da auf. Dann denke ich mir auch, Jungs, seid ihr alle ein bisschen Chefs in der Birne.
Manchmal geht das aber auch. Manchmal hast du Locations, da kriegst du nur 2 Quadratmeter.
Ja, habe ich auch schon gehabt, in Tettnang bei einer Hochzeit.
Ja, da bekommst du nur 2 Quadratmeter und dann musst du halt gucken, wie du das machst. Hatte ich vor ein paar Wochen auch eine Hochzeit, da habe ich wirklich nur meinen Tisch eigentlich hinstellen können. Habe ich die Box unter den Tisch gestellt, weil das ging nicht anders. Ne? Weil ich wollte mir jetzt auch nicht wieder die Lautstärke um die Ohren hauen. Also Box ohne Ständer unter den Tisch ging nicht anders. Fertig.
Grausam. Das ist echt grausam, wenn man da keinen Platz hat für die Lautsprecher, dass man ein bisschen davon wegkommt.
Kennt, glaube ich, jeder DJ, der irgendwie mobil unterwegs ist, dieses Problem. Wie ist so deine fachliche Sicht darauf? Ist ein DJ besonders gefährdet, was Schädigungen am Gehör angeht? Oder ist das ein Gerücht?
Ja, wenn wir das so genau wüssten. Nochmal einmal gerade zu dir, Sigi Schwarz. Du kennst den oder wie?
Ja, ich sitze bei ihm im Studio jede Woche. Ich mache da meine Bearbeitung von Liedern etc.
Kannst du bitte mal einmal den Kontakt erneuern zu ihm? Weil das mit den Hörgeräten und die aktuelle Situation würde ich sehr, sehr gerne mit ihm einmal besprechen. Weil wir sehen uns jetzt hier und erzählen uns was. Und das Schöne am Podcast ist, das, was passiert, ist das, was gerade passiert. Nichts inszeniert oder sonst irgendwie. Und das kannst du nachher auch nicht aufzeigen.
Das stimmt, geht
nicht,
ja.
Ne? Das ist wie bei, ihr legt auf, läuft gut oder läuft nicht so gut. Ne? Man kann sich ein Stück weit darauf vorbereiten, aber grundsätzlich, ich habe auch noch mal so ein bisschen in die Literatur geguckt, wo wir was wissen. Untersuchungen aus den Jahren 2005, 2006 war so mit das Aktuellste, was in Großbritannien so gemacht worden ist. Und da zeigt sich das, was wir allgemein wissen. Wer sich dem Lärm in besonderer Weise aussetzt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Folgen hat. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir niemals wirklich was über einen einzelnen Menschen aussagen können, weil wir dessen Leben nicht ausprobieren können. Das heißt, es ist tatsächlich richtig, dass die Organismen, es ist ja immer ein ganzer Mensch, es ist ja immer ein Organismus, der hört und belastet ist. Und das Ganze, ich hatte vorhin gesagt, hattest du während der Belastung vielleicht noch eine andere Belastung, medizinische Art, ein Infekt oder wie was auch immer, oder besonderen Stress, dass wir nur Annahmen folgen können. Und im Arbeitsleben, in dem ihr ja beide an lauten Arbeitsplätzen gewesen seid, wo man je nachdem sieht, dass der Gehörschutz sehr ernst genommen wird oder doch nicht so ernst genommen wird. Obwohl wir ganz klare Vorschriften haben, ab 80 Dezibel muss der Gehörschutz zur Verfügung gestellt werden vom Arbeitgeber. Ab 85 muss er vom Arbeitnehmer getragen werden. Und der sollte eigentlich 87 dB grundsätzlich nicht überschreiten. Das ist dann so ein bisschen vergessen worden, weil das einen Zeitbezug hat. Also 85 für 8 Stunden. Und wenn man jetzt in die DJ-Belastungen hereingeht, aus diesen Untersuchungen oder wie ich es mir auch ausrechnen kann, dann sind wir bei zulässigen wöchentlichen Einwirkungszeiten von 16 Minuten. Ich weiß nicht, ob man mit 16 Minuten auflegen und DJ sein Geld verdienen kann.
Quickmixing ist das Thema. Quickmixing.
Ja. Es gibt eine Analogie, die auch ein bisschen Orientierung gibt, aber die Frage nicht wirklich auflöst. Wenn ich das Gleiche anlege auf Schlagzeuger. Also, wie heißt er von Rammstein noch, der Schneider? Wie heißt er mit Vornamen? Da warst du doch.
Till ist der Sänger.
Ja, Till ist der Sänger, ja.
Ja, aber Schlagzeuger vom Sigi, der Schlagzeuger. Ich weiß nicht, kennst du Sigi Schwarz selber auch?
Ich denke ja. Ich habe da.
Der Steve Kobe, sein Schlagzeuger, hat auch 2 Hörgeräte drin. Und der Saxophonist aus Heidenheim, der auch immer mit uns rumhängt, der Lee Mail, den sein Onkel war schon bei Woodstock, der hat auch 2 Hörgeräte.
Ach, die möchte ich alle kennenlernen.
Ich bin jetzt einer von dieser, wir nennen uns ja Soul und Funk Family dann Heidenheim. Ich bin einer der wenigen, der nur ein Hörgerät hat.
Oh je. Yeah.
Ich habe vor vielen Jahren mal Messungen gemacht bei Schlagzeugern und habe dann mal so als Mittel einen Rock-Pop-Schlagzeuger einigermaßen trainiert, einen normalen, kräftigen Aufbau und dass er über eine halbe Stunde 114 dB an seinem eigenen Schlagzeug erzeugt. Und nach diesen Vorgaben ist er da unter einer Minute zulässige wöchentliche Einwirkungszeit. Und dann habe ich mich jahrelang gefragt, warum sind Schlagzeuger nicht tauber? Warum haben die nicht alle die Ohren kaputt? Da habe ich mich lange mit rumgeschlagen und ich konnte auch nirgendwo etwas finden in der Literatur oder irgendwelche wissenschaftlichen Gesprächspartner konnten es mir auch nicht auflösen. Der Volksmund, der hat es mir.
DJs, aufgepasst! Wo kannst du heute eigentlich noch PA-Anlagen oder DJ-Technik live testen und direkt miteinander vergleichen? Online-Shops sind praktisch, aber dort spürst du nicht die Haptik eines Controllers und Probe hören? Keine Chance! Auf der Qpoint.dj am 11. und 12. Januar 2026 in Kassel bekommst du genau das. Über 1000 Quadratmeter vollgepackt mit DJ-Equipment, Lichttechnik, Softwareherstellern und echten Profis, die ihr Wissen mit dir teilen. Teste, vergleiche, vernetze dich und sichere dir die besten Deals direkt bei den Marken. Mit dabei Alpha Theta mit Pioneer DJ und Recordbox, Chauvet DJ, Sagitta, Hayspace, Book It Up, K&M, HK Audio, Eurolight und viele weitere. Auf unseren drei Stages erwarten dich den ganzen Tag Impulse und echtes Know-how. Unter anderem von Ex-Scooter-Produzent Sebastian Schilde, Ronny Rockstroh, Katrin Mendelsen und vielen anderen. Hol dir jetzt dein Ticket für nur 29,99. Qpoint.dj. Wir sehen uns in Kassel.
Lange aufgelöst, nur ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Ja, die einen können es haben, die anderen können es nicht haben. Und manchmal weiß der Organismus auch selber, was er verträgt und was er nicht verträgt. Ne? Irgendwann lernt man, wie viel Alkohol man verträgt oder wie lange man laufen kann oder was auch immer. Beim Schlagzeuger ist es so, dass in der Band, wenn die nebeneinander stehen, das eine Beispiel ist, ich habe das Crashbecken, der Gitarrist steht genauso weit, ist mit den Ohren genauso weit weg vom Crashbecken wie der Schlagzeuger. Der Gitarrist ist zu Beginn der Probe noch damit beschäftigt, dass er irgendwie was stimmt oder unten bei seinen Pedalen noch beschäftigt ist. Und der Schlagzeuger geht hin und knallt aus Crash, weil jetzt soll es aber endlich losgehen mit dem Probenabend. Dem Schlagzeuger macht das nichts. Der Gitarrist hat möglicherweise durch diesen einen Knaller eine Belastung, die er sein ganzes Leben im Audiogramm haben wird.
Das ist, weil
also es ist immer das Antizipierte. Der Organismus, sage ich ganz bewusst, und damit auch das Gehör, hat verschiedene Möglichkeiten, die Belastungen abzufangen. Und tut das auch. Aber was mich plötzlich erwischt, ist schlimm. Da bin ich nicht drauf vorbereitet.
Das ist quasi, weil der Schlagzeuger im Prinzip selbst den Ton auch macht.
Er ist immer derjenige, der seine Explosion ja. initiiert.
Die genau. sieht er, wenn er
ja, einsteht. Genau, der weiß.
Die weiß der, so, die braucht er nicht sehen, die weiß der. Der muss ja die Bewegung erst anleiten. Ne? Und damit schmeißt er den gesamten Apparat an. Mhm. Ne? So habe ich dann mit der Zeit gefunden, der Schlagzeuger schon eine leicht erhöhte oder verfrühtes Auftreten von Hörschäden haben, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie die Schädigungsmodelle uns das sagen. Es ist nicht möglich. Wir können generalpräventiv etwas machen, das machen wir am Arbeitsplatz. Und da, wo ihr arbeitet, gibt es auch eigentlich eine klare Vorgabe. Das sind nämlich die 99 dB am lautesten vom Publikum zu erreichenden Punkt. Dafür gibt es auch Systeme in den Diskotheken, die mehr oder weniger bewusst eingeschaltet oder ausgeschaltet sind.
Ich habe auch so ein Mikrofon. Ich weiß auch, wie das funktioniert. Nee, ich mache das, also wenn ich aufgebaut habe. Sag jetzt mal so einen Geburtstag oder sowas, dann stelle ich mich vor meinen hübschen Säulenlautsprechern und stelle mich so 1,50 Meter weg, richt Mikrofon rauf, dann liege ich so bei 101 bis 103. Das ist so auch die Lautstärke, wo ich abends spiele. Lauter spiele ich nicht, weil wenn ich lauter werde, fangen meine Lautsprecher an rot zu blinken. Ich will ja nicht alles kaputt machen, wenn ich nachts auflege. Und es muss eigentlich reichen. Bei 101 dB, wenn du jetzt eine punktuelle Beschallung ist auf 5x5 Meter verteilt, ist es wirklich laut. Und wenn dann nachher gegen 1-2 Uhr einfach weniger Gäste da sind, merkst du auch, also ich merke das selber, oh, was bin ich aber wieder laut. Ich weiß aber, ich habe die Lautsprecher ausgemessen, ich habe nur diese 101 dB und trotzdem habe ich nachts um 1 das Gefühl, ich bin zu laut, Masterregler, ein klein bisschen runter.
Das ist halt der Gewöhnungseffekt, ne? Der, das ist, glaube ich, auch eins der größten. Ich weiß nicht, das kannst du, Eckart, vielleicht viel besser erklären, aber ich war auch mal bei so einer Weiterbildung zu dem Thema und das war für mich damals noch über meinen Arbeitgeber, als ich noch angestellt war, tatsächlich zum Thema Gehörschutz auch. Und das war für mich.
Was hast du gemacht?
Ich bin Meister für Bäderbetriebe, also ich habe in Schwimmbädern gearbeitet.
Oh, ist auch laut.
Genau, ja, viele schreiende Kinder laut, und so, ja.
Baywatch.
Ja, hatte ich noch eine andere Figur.
Hatte ich eine rote Badehose.
Ja, genau. Ja, aber was mir so, und ich war damals ja auch schon DJ, was mir so die Augen geöffnet hat, war dann tatsächlich, als der dann dieses Thema Gewöhnung angesprochen hat und dass man ja, wenn man mittags Spätschicht anfängt, in den Raum reinkommt, ist alles sehr laut und dann ist man 10 Minuten drin und plötzlich ist eigentlich alles ganz normal. Und ich habe das in meinem Kopf sofort auf meine Tätigkeit als DJ adaptiert und gesagt, ja stimmt, wenn ich dann den ganzen Abend auflege, dann habe ich auch immer irgendwann abends das Gefühl, es wäre zu leise und tendiere dazu, lauter zu machen. Und habe das dann auch angesprochen und er sagt dann zu mir, du musst unbedingt dir ein Dezibelmessgerät kaufen, weil du kannst dir selbst nicht vertrauen. Also es ist so, und das ist auch das, was ich selbst auch heute noch immer wieder habe. Der Gast kommt zu mir und sagt, hey DJ, mach mal ein bisschen lauter. Ja, dann gehe ich an irgendeinen Regler dran, mach so, als würde ich lauter machen. Der geht zurück, macht den Daumen hoch, dabei habe ich kein bisschen lauter gemacht. Ja, hol mein Dezibel-Messgerät raus, mess dann erstmal und dann sehe ich, ich habe meine 90, 95 Dezibel und dann sage ich mir auch, okay, dann reicht's auch. Ja, also brauche ich nicht lauter machen. Aber ich vertraue meinem Gehör tatsächlich selbst nicht mehr, wenn ich auflege.
Und das passt aber schon auf dich auf.
Ja, das schon, aber es ist ja schon auch definitiv so, dass wenn ich mich an die Lautstärke gewöhnt habe, ich selbst nicht mehr einschätzen kann, ist es jetzt gerade zu laut.
Den Begriff Gewöhnung legen wir jetzt mal gerade mal an die Seite.
Mhm, gerne.
Es ist keine Gewöhnung, sondern es passiert tatsächlich etwas, was schützt. Mhm. Eine vorübergehende Hörschwellenverschiebung. Also das Ohr schützt dich, indem vereinfacht, je nachdem, welche Belastungen da sind. Das Trommelfell wird stärker gespannt. Das heißt, dass die Energie nicht mehr so stark übertragen wird. Die Gehörknöchelchenkette wird vielleicht auch mehr angespannt, sodass der Hebelmechanismus die Energie nicht mehr so weitergeben kann. Und dann in der Schnecke ist es so, da gibt es Zellen, die messen und es gibt Zellen, die steuern. Und die steuernden Zellen gehen dann hin und stellen die messenden Zellen ein bisschen weniger empfindlich ein. Weitere Dinge, aber das im Wesentlichen. Also was passiert? Ich werde weniger empfindlich im Moment für die Lautstärke. Okay. Ja. Mhm. Und nach einer Belastung ist das dann nach 14, 16 Stunden, ich habe geschlafen oder so, bin ich wieder auf normal. Aber es ist nicht so, ich gehe mal eben eine halbe Stunde raus. Das funktioniert in der Regel nicht. Ja, das heißt, man braucht also Belastung, Entlastung. Der Körper schwingt das wieder aus. Der weiß, das auszugleichen, wenn es nicht überbelastet wird. Und darum macht es auch zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, einen Hörtest nach Belastung zu machen. Ein Hörtest, der zeigen soll, was das Gehör kann, muss immer in etwa in gleichem ausgeruhten Zustand gemacht werden. Sonst habe ich überhaupt keine Vergleichsdaten.
2 Tage habe ich immer dazwischen gelassen. Das, ja, hat mir auch mein HNO mal gesagt.
Vernünftig.
Bringt nichts, wenn du sonntags aufliegst und montags um 8 hier bei mir antanzt. Das muss sich erst alles ein bisschen regenerieren. Also mindestens 48 Stunden nach dem letzten Mal Kopfhörer aufsetzen, hat er zu mir gesagt, dann kommst du mal vorbei.
Ja.
Da waren tatsächlich die Ergebnisse unterschiedlich.
Ja, und dann habe ich unterschiedliche Ergebnisse. Ich habe mal einmal in ausgeruhtem Zustand und dann Nachbelastung. Und Nachbelastung heißt auch, ich bin im Auto mit offenem Fenster und lautem Radio irgendwie zum Termin gefahren und habe vorher irgendwie was anderes gemacht. Und dann mache ich einen Hörtest und dann bin ich total überschrocken, dass der 10 oder vielleicht sogar 15 dB abweicht von dem, was ich vorher gehabt habe. Manchmal sage ich dann erst einmal, das interessiert mich überhaupt nicht, dieses Ergebnis. Ich will ja ein vergleichbares Ergebnis haben. Also wir machen das dann, wenn die Voraussetzungen die gleichen sind. Dass man die Angst auch immer macht, so ein bisschen rausnimmt aus dem System. Eine Messung sagt zunächst einmal häufig noch überhaupt nicht viel. Diesen Anfang. Aber viele meinen dann, wenn da ist es um 5 dB schlechter geworden seit vor 2 Jahren oder so, ist alles ganz dramatisch, das wissen wir noch nicht. Abgesehen davon wird unseres, ist ja sowieso schon schlechter geworden, einfach weil wir älter sind.
Ja, ja.
Habe ich deine Frage beantwortet? Ich habe mich wieder eingemischt.
Ja, alles gut. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut sogar.
Also nicht Gewöhnung.
Ja, ja. Nicht, verstanden.
Man kann sich an Lärm nicht gewöhnen.
Hast du oder mit irgendeinem HNO mal gesprochen? Also der HNO, den ich habe, das ist der Dr. Röttger Nullen. Der macht gerade eine Studie oder seit Jahren schon. Es geht bei ihm um weiches Trommelfell. Da hat er gesagt, Leute, die im Büro sitzen, in irgendeinem Archiv, haben mit 50 Jahren ein härteres Trommelfell beim Reindrücken, hat er gesagt, wie jetzt ich als Diskjockey oder irgendein Stahlbauer oder irgendein Sprengmeister, da ist das flexibler, das Trommelfell.
Ich hätte spontan erstmal gedacht, es ist umgekehrt, aber interessant. Er soll sich bei mir melden, ich möchte es gern wissen.
Ja, da ist er drauf gekommen, weil auch bei mir sagt, du bist ja nur noch Power auf dem Ohr gewohnt. Und du hast im Vergleich zu einem anderen Ü50-Menschen ganz weiche Trommelfälle, eher so wie Mitte 30. Da macht er eine Studie über die Straffheit, die Spannung des Trommelfells. Und ihm ist eben aufgefallen, dass die Leute, die ganz leise arbeiten in irgendeinem Büro und 50 Jahre alt sind, haben ein härteres Trommelfell und sind dadurch auch empfindlicher,
okay.
Sind lärmempfindlicher.
Use it or lose it.
Wenn ich nochmal zurückkomme auf diesen, ich will jetzt nicht Gewöhnungseffekt sagen, sondern auf diese Anpassung des Ohrs.
Vorübergehend. Wenn sie sich permanent aufstaut, das ist auch so eine richtige Annahme, dann kann es dann auch zu bleibenden Hörschäden kommen.
Das heißt, mein Gehör passt sich für einen gewissen Zeitraum an. Und wenn die
Resilienz erschöpft ist, dann
geht's und dann geht's nicht mehr.
10 Stunden Helene Fischer, taub.
Da reichen bei mir schon 2. Oh.
Oder nochmal der Wackelkontakt.
Oh. Das heißt, man kann pauschal schon sagen, dass eine langanhaltende Belastung durch laute Musik schädlich fürs Gehör sein kann.
Kann, ja.
Ja. Okay. Jetzt gibt es viele DJs, die sind unterwegs mit Monitorlautsprechern, also haben irgendwie rechts, links von sich dann nochmal Lautsprecher. Inwiefern macht das vielleicht Sinn oder auch keinen Sinn? Ist das was man empfehlen kann? Auch vielleicht als Gehörschutz, wenn man die Anlage weit wegstehen hat und dafür den Monitorlautsprecher leiser macht? Das sind alles so Sachen, die ich halt aus der Community auch schon gehört habe. Ist sowas sinnvoll oder?
Wir haben zwei, wenn ich es richtig verstehe, eure Situation, Dinge, die wir nicht so richtig auflösen können. Ich will vorhören und ich will die Stimmung mitkriegen. Ja, diese Dinge muss ich zusammenkriegen, sonst kriege ich das nicht richtig gemischt. Da muss ein Verhältnis dazu da sein. Und in diesem Verhältnis stehe ich noch und will diese Dinge gleichzeitig hören. Und dann ist es so, dass wir mit zunehmendem Alter plus wenn diese vorübergehende Hörschwellenbeeinträchtigung da ist, dass wir einen größeren Signalrauschabstand haben müssen. Wir können diese beiden Dinge nicht mehr bei relativ kleinem Lautstärkeunterschied wahrnehmen, sondern wir müssen den Lautstärkeunterschied vergrößern. Ja, das, was ich jetzt gerade bewusster hören will, muss ich mit mehr Lautstärke vor dem anderen Hörwunsch absetzen.
Sprich, Fernsehen schauen, ich mach's lauter.
Ja.
Kai nickt auch gerade, ne?
Ja, ich wundere mich gerade, das, was er da jetzt gerade beschreibt beim Vorhören, dass ich doch schon beim Vorhören doch den Gain ein bisschen mehr hochdrehen muss. Also.
Ja, du willst ja Kontrolle haben über das, ne? Also ein anderes Beispiel ist, wie wir uns jetzt hier unterhalten. Und wo das ja technisch alles optimiert ist, jeder ist in seinem eigenen Sprech- und Hörraum. Also für diejenigen, die uns jetzt nicht sehen können, wir haben alle hier diese Podcast-Mikrofone, high professional, und haben alle Kopfhörer auf. Dadurch ist das Gespräch strukturiert. Auch dadurch, es spricht immer nur einer, nach Möglichkeit. Ne? Den kann ich dann auch gut verstehen. Sprechen wir durcheinander, dann kann ich nicht mehr alle gleichzeitig vielleicht so gut verstehen. Das ist genau dasselbe. Es bleibt immer das Gleiche. Schau mich an, wenn du mit mir sprichst. Also das Signal will ich hören. Und dann eins nach dem anderen. Ich höre jetzt dieses Signal und dann höre ich das Signal. Also ich höre dir jetzt zu und dann höre ich der Krau zu. Diese Dinge bleiben immer gleich. Ob das Gespräch zu Hause am Mittagstisch oder auf der Party ist, ich kann nur bedingt beides gleichzeitig machen. Entscheidend ist aber, dass Jugendliche, junge Erwachsene können zwei Dinge oder können verstehen in einer Lärmumgebung mit fast 0 dB Unterschied. Bei mir sind es 9. Und wenn ich richtig schwerhörig werden würde, wären es vielleicht 12. Aber ihr werdet vielleicht wissen oder viele werden verstehen, dass wenn ich über ein paar dB rede, rede ich über eine dramatische Veränderung der Lautstärke. Plus 3 dB ist doppelte Belastung.
Plus 3? Ich dachte immer plus 6.
Ja, ihr redet fürs Gehör nicht.
Ah, okay.
Na?
Ich habe jetzt auch gedacht, plus 6.
Ja, nein. Die gesamte Schädigungstheorie, will ich jetzt mal sagen, und damit auch die Zeiten, die ich den Belastungen ausgesetzt werden darf, folgen diesen 3 dB. Also plus 3 dB mehr Pegel. Ja? Und deswegen auch, wenn es 3 dB lauter ist, nur halb so lange der Belastung aussetzen. Und dann rechnest du 85,8, 88,4, 91,2, rechnet mit, 94 eine Stunde, 97 eine halbe Stunde, 100 eine Viertelstunde. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet. Das geht ganz, ganz schnell.
Das alles heißt, ich habe jetzt
überall bei 100 dB... Arbeitsplatz. Es geht. Bitte?
Diese 15 Minuten bei 100 dB, was passiert dann mit mir?
Wahrscheinlich gar nichts.
Kann ich ja doch 6 Stunden auf der Party bleiben, juhu.
Ja, ich sage ja, dieses Schädigungsmodell und die Prävention, die Generalprävention, wie es für den Arbeitsplatz gilt. Also wenn du Beschäftigter, DJ bist, gilt dieses Regelwerk für dich, wenn du angestellt bist. Wenn du freiberuflich tätig wirst, gilt für dich überhaupt kein Regelwerk. Nur freiberuflich musst du, sofern dir diese Verantwortung am Veranstaltungsort übertragen ist, dafür sorgen, dass die 99 dB am lautesten vom Publikum zu erreichenden Punkt eingehalten werden. Grundsätzlich gilt im Schadensfall aber immer die Betreiberhaftung. Also, wenn hier jetzt der Club, in dem wir sind, dann frage ich, was ist in dem Club passiert? Wem gehört der Club? Wer betreibt den? Und mir sind die Ohren kaputt gegangen, weil die irgendwie Mist gemacht haben mit der Technik. Dann kriege ich den an die Füße. Und nicht den DJ.
Aber wälzt der das dann nicht normal auf den DJ und sagt, der hat das zu laut gedreht?
Das ist eine zivilrechtliche Vereinbarung. Mhm. Ich gehe hin und hole mir den Betreiber und von dem will ich das Geld haben. Wie der das dann von dir kriegt, weil er es mit dir abgesprochen hat, das ist mir vollkommen egal.
Nochmal
das
Rechtssystem
ist da ganz klar. Ist da ganz klar. Ne?
Diese 99 Dezibel fürs Publikum zu erreichenden.
Am lautesten vom Publikum zu erreichenden Punkt.
Ah ja. Ist das irgendwo niedergeschrieben? Ich habe diesen Wert noch nie gehört.
Ja. Ach.
Und das ich, wo mich so extrem damit beschäftige,
DIN
auch.
15905-5.
Okay, das ist gut, dass das im Podcast aufgenommen ist.
Zum Beispiel in Tettmann, wo ich aufnehme auf der Hochzeit.
Gilt für alles. Gilt für alle Veranstaltungen. Ob das eine Schulveranstaltung ist, ob das ein Festzelt ist, ob es eine Diskothek ist. Ob das ein Festival ist oder wie auch immer, es gilt für alle gleich. Bei uns und in der EU. In der Schweiz ist es ein bisschen anders, wenn Kinder dabei sind, 94.
Bei Tettmann zum Beispiel war das so, dass du bei so die Notausgangsbeleuchtung Ohren gehabt. Mhm. Solange du grün bist du der beste Freund vom Wert gewesen. Wenn es rot wird, gibt's Ärger. Und da habe ich ihn gefragt, ich sage, wie hoch ist ein dB? Ja, ich habe hier genau 92,5 dB. Mehr darf ich nicht haben. Und ich sage, wie kommt das? Er hatte schon mal einen Prozess geführt gehabt und verloren gegen einen Gast, der dort in seiner Veranstaltungshalle taub geworden ist.
Ach, verrückt.
Und dann haben wir da mit der Band,
Warum auch immer, Supersonic Band aus München,
haben wir dann die Geräte aufgebaut und dann eingestellt und 92,5 dB. Also wenn ich auf meiner Harley sitze, ist es lauter. Es ist wirklich leise, diese 92 dB. Wenn du eine Hochzeitsgesellschaft hast, wo der Raum 30 Meter lang ist, der da ganz hinten, der kann seinen Partner noch ins Ohr flüstern, das hört er. Die Musik mit 92,5, die jetzt in meinen Augen viel zu leise für eine Veranstaltung. Das ist einfach, da kommst du nicht dazu.
Der Raum und die Fläche. Der Raum und die Fläche bestimmen ja auch immer, wo ist es wie laut.
Mhm.
Und du kannst nie gegen einen Raum spielen. Und wenn du die Fläche, also wenn du eine Distanz überwinden musst, dann kannst du das auch nur mit Arrays oder eben halt mit Pegel. Geht ja nicht anders.
Oder mehr Lautsprecher verteilen im Raum.
Ja,
ne?
Ja,
das ist
ja
auch so eine Möglichkeit.
am lautesten vom Publikum zu erreichenden Punkt. Wo ist der bei einer Veranstaltung? Der wird nach dieser Norm, wird der eingemessen von der Technik. Und dann, weil man die Mikrofone nicht unbedingt dahin hängen kann, wo der lauteste Punkt ist, dann gibt es, das ist ein bisschen physikalisches Rechnen, kann ich das Mikrofon woanders hinhängen und damit habe ich dann Korrekturfaktoren, die funktionieren auch. Diese 99 dBA, die sollten auch unbedingt bleiben. Du hast vorhin gesagt, so 101, 102.
Ich habe so 101, das ist aber schon der Höchstbereich. Das ist da auch bei meinem Mischpult so geregelt. Das ist die ersten zwei Orangen, dann leuchten und dann ist vorbei. Also ich ganz selten im Roten und bei den Lautsprechern. Ich habe da früher ein anderes Mischpult gehabt, da haben am Zimmer die Lautsprecher geklippt. Ich fand das ja toll, war ja auch laut. Nee, es tut nachher auch weh.
Das ist das, was, die Technikseite in DIN-Ausschuss haben wollte. Mhm. 101, 102. Es war aber eine politische Vorgabe, es sollten 99, es sollte unter 100 sein.
Mhm.
Und deswegen ist aus dem politischen Raum, aus dem Staatssekretärium, ist ein bisschen gekommen, also 99 ist okay, seht zu, dass ihr das dahin kriegt. Ne? Also dann nur mal, um historisch zu zeigen, wie die 99 entstanden sind.
Da bin ich noch gar nicht so weit weg mit meiner 101. Warst du auch freiwillig? Freiwillig.
Die Techniker wollten das gerne. Aber jetzt hat die Technik sich überall dran gewöhnt. Ich war nicht in jeder kleinen Klitsche, das muss man ganz klar sagen. Aber im Großen und Ganzen, die Veranstaltungstechnik hat gelernt, die Technik ist entwickelt worden, es sind Begrenzersysteme entwickelt worden, die Beschallungssysteme haben sich ein Stück weit angepasst, es werden Schulungen gemacht und man versucht mit den Sachen umzugehen. Es ist im Prinzip alles auf dem richtigen Weg. Jetzt kam dann zwischendurch mal die Berufsgenossenschaft und sagte, an den Arbeitsplätzen dürfen wir aber nur 85 haben. Wie kriegen wir das denn hin? Ich sage, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Geht nach Hause, sorgt dafür, dass die Arbeitnehmer vernünftig versorgt werden. Mit Gehörschutz, weil die ja mehr da drin sind. Aber lasst der Technik und der dem Veranstaltungswesen diese 99 dB. Und seht zu, dass sie das verantwortlicher entwickeln, dass sie das im Alltag verantwortlicher umsetzen können. Und dass ich dann auch meine Kinder dahin schicken kann oder dass jemand dahin gehen kann, er weiß, wie es ist. Ein Stück weit Selbstverantwortung bleibt immer für jeden Einzelnen. Wer es nicht haben kann, muss gehen. Ja, also das bleibt ein Stück weit bei ihm.
Spannend. Ich will nochmal zum Thema Gehörschädigung oder DJs zurückkommen. Jetzt bist du, Eckart, ja auch sicherlich mit vielen DJs auch in Kontakt. Du schüttelst den Kopf?
Nee, nee.
Ah, mit vielen DJs in Kontakt. Wie ist denn deine Erfahrung so? Gibt es viele DJs, die damit Probleme haben mit Gehör oder?
Ja.
Ja. Schon.
Und nein.
Okay.
Weil diese Spannung, es macht mir so viel Spaß. Mach mir meine Freude nicht kaputt. Ist einfach ein psychologisches
Problem. Ja, genau.
Dann, ich verstehe das alles und ich möchte nicht, dass meine Ohren kaputt gehen. Und du hast gesagt, du hast maßgefertigten Gehörschutz auch gehabt. Und es gibt viele, die damit auflegen. Im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ich weiß nicht, sagt euch DJ Olde was?
Ja, klar. Kommt ja hier auch um die Ecke.
Für den ist das auch ein Herzensthema. Er ist ständig am Ausprobieren und guckt, was man da machen kann. Und macht auch teilweise In-Ear und kam dann auch mit einem System, wo ich Mikrofone an den In-Ear-Hörer dran machen kann.
Genau, ja.
Das habe ich mir auch angeguckt und grundsätzlich geht das, aber die Qualität ist für die allermeisten sicherlich im Alltag nicht überzeugend. Ich komme wieder zurück zum Präser, der ist einfach einen Millimeter dick und dann merkst du gar nichts mehr. Ja, nützt ja nichts, man muss über die Sachen reden. Da ist ein bisschen Entwicklung möglich, denke ich. Dass man eine direkte Wahrnehmung von außen hat. Alles setzt ja voraus, dass ich zunächst einmal die bestimmende Lärmsituation, in der ich arbeite, dass ich die so runterkriege, damit, dass ich überhaupt eine Regeltiefe bekomme, dass ich darin arbeiten kann. Und das wäre die Voraussetzung für jedwedes Konzept. Ich muss denjenigen, der in dem Lärm ist, muss ich erstmal so viel in eine so viel ruhigere Situation bringen, dass ich wieder gezielt einspielen kann. Wie da auch immer das technisch geschieht. Und das ist ja im Prinzip das, was wahrscheinlich ihr und viele machen. Wir gucken mal, wie wir es machen. Wo stellen wir die Lautsprecher hin oder nehmen wir einen Kopfhörer oder wie auch immer. Ne? Und ich bin ganz sicher, ich kenne den Alltag aller DJs nicht. Ihr kennt das viel besser.
Da musst du mal mitkommen.
Mhm. Ja, gut. Aber die Grundproblematik ist klar. Die ist physikalisch nicht anders zu lösen. Ne?
Ja.
Muss so geschehen.
Das ist total spannend. Also, weil die Frage, die auch immer wieder gestellt wird, ist, muss ich mich als DJ überhaupt schützen? Musik ist doch ungefährlich. Musik ist doch keine Gefahr. Musik ist doch was Gutes, ist was Schönes. Und ich höre das immer wieder, ich höre dann die eine Seite, die anderen sagen dann, ich muss mich schützen. Für mich war irgendwie schon immer klar, dass ich einen angepassten Gehörschutz habe. Den ersten habe ich gemacht, da war ich irgendwie gerade 18, allein schon aus Berufsgründen damals, weil ich immer gesagt habe, mein Gehör ist mein Kapital. Und wenn ich nicht mehr hören kann, ne, das haben wir vorhin bei dir auch gut rausgehört, da wird für mich echt auch was wegbrechen, ne? Und gerade während der Corona-Krise hat quasi jeder DJ am eigenen Leib gespürt, wie es ist, wenn einem seine Leidenschaft genommen wird. Und ich habe für mich immer gesagt, es kommt gar nichts in Frage, womit ich mein Gehör irgendwie aufs Spiel setze. Das heißt, ich versuche eigentlich immer darauf zu achten, dass ich in einem Bereich stehe, wo ich der Lautstärke nicht permanent ausgesetzt bin, also auch immer so ein bisschen hinter den Lautsprechern. Ich habe Gehörschutz immer mit dabei. Ich habe es nicht immer an, das muss ich auch dazu sagen, weil einfach an meinem DJ-Platz es mir oft nicht zu laut ist. Aber wenn ich merke, oh, okay, ich muss jetzt mit dem Pegel ein bisschen hochgehen und es wird für mich jetzt unangenehm, dann ziehe ich immer meinen Gehörschutz an. Aber auch da stelle ich mir dann manchmal die Frage, jetzt kommen ganz viele Fragen, wenn ich jetzt meinen Gehörschutz anhabe und meine Kopfhörer aufziehe, um zu mixen, mache ich es ja auch wieder so laut, dass ich wieder was höre. Dann bringt ja auch der Gehörschutz am Ende nichts mehr, ne? Also irgendwo hat der senkt ja den Pegel ein bisschen ab. Wenn ich dann aber dafür die Kopfhörer lauter mache, bringt es ja auch nichts mehr, oder?
Soll ich was dazu sagen?
Ja, gerne.
Wieder eine Analogie. Man kann die Physik, also das ist ja, kann sie nicht überlisten. Es war ein Gespräch, Bundeswehr, in Kettenfahrzeugen bei der Bundeswehr. Da haben die ihre Kommunikationshauben und haben sehr laute Fahrzeuge. Jetzt wurden aber die Grenzen gesenkt für Arbeitsplätze, also auch für Soldaten. Es durfte nicht mehr so laut sein. Dann wurden die Soldaten angehalten, Schaumstoffstöpsel in die Ohren zu stecken. Das haben sie dann auch gemacht. Was machen sie? Genau das, was du gesagt hast. Sie drehen die Systeme höher, weil sonst hören sie ja nicht. Und überdrehen sie zum Teil auch. Die Qualität wird auch schlechter.
Mhm.
Und da kam damals dann schon klar die Idee auf, in ihr Monitor und dann die Kapsel drüber. Dann kann ich es leiser machen, aber ich kann die Qualität sogar verbessern. Dem, was du gerade gesagt hast, ja, stimmt, ist so. Bis zu einem gewissen Grade dann auch unüberwindbar, bis auf zum Beispiel, ich sage immer, DJ Dave. Durch einen Vortrag habe ich eine Folie schon länger. Der hat hier den Gehörschutz und kombiniert das also ein Stück weit damit. Das heißt, wenn er hier und da hat er dann auf der einen Seite sich daran gewöhnt, dass die Welt so klingt und kann es einschätzen mit einem linear dämmenden Filter. Und das Vorhören macht er auf dem anderen Ohr ohne. Oder manchmal auch beides. Ich weiß nicht genau, was er macht. Um eine gewisse Parallelität zu erreichen, ich habe hier jetzt gerade sowas auf dem Tisch liegen, haben wir ein Ohrpaarstück, da sind zwei Löcher drin.
Mhm.
In dem einen ist ein lineares Filter, also ich kann es insgesamt ein bisschen leiser machen. Und in dem anderen ist ein In-Ear-Hörer. Und die kann ich auch ausprobieren, kann verschiedene machen, um dann herauszufinden, mit wem kann ich überhaupt mischen. Dass ihr alle lieber mit Over-Ears mischt, hat seine Gründe. Das ist so.
Warum ist das so?
Ja, weil wir in der In-Ear-Entwicklung vielleicht noch nicht ganz so weit sind.
Die Kopfhörer drücken auch die Segelohren schön an. Also,
das stimmt, ja. Nee, aber das ist tatsächlich, ist es eine Frage, die ich mir auch schon selbst oft gestellt habe. Ich habe mir auch schon Kopfhörer gekauft und habe mich damit nie wohl gefühlt. Und deswegen bin ich nach wie vor beim Over-Ear-Kopfhörer.
Ja, aber ich konnte mir selbst nicht. Mit diesen großen dynamischen Systemen hast du einen anderen Hörraum. Das ist dem natürlichen Hören näher. Denn die die Welt kommt dir nicht so bis vors Trommelfell über das, was sie ausmacht, Musik oder Sprache oder wie auch immer. Und hier ist das ein bisschen mehr so, dass ich irgendwie die Welt noch mehr oder weniger offen ums Ohr herum habe. Das ist so. Das ist eben halt dann in dem Fall vielleicht was Beispiel, was
ich gesagt habe. Das hat mir mein Hörgeräteakustiker auch gleich gesagt. Du hast jetzt was ins Ohr und darfst jetzt nicht erschrecken, wie sich's anhört. Aber du hast hier ein Klangvolumen nach außen, das hast du nicht mehr. Darum wehrst du dich wohl nur über die Geräusche. Und dann, es war schon unangenehm. Wieder, oh, das ist aber laut, das Geräusch. Ja, dann ziehe ich das mal runter. So wie ist es jetzt. Ja, wieder Geräusch, weil, und dann hat er so gepfiffen, ist hinter mir gelaufen, hat so Geräusche gemacht. Und ich habe mich echt erschrocken, wie sich die Geräusche anhören. Ich sage, jetzt nimm mal das Stöpsel raus. Hörgerät raus. Und habe das, sein Geräusch gehört. Ja, das hört sich aber jetzt angenehm an. Ja, sagt er, das ist genau die Differenz. Du hast in dieser Frequenz keinen Verlust. Er sagt, aber jetzt muss ich ja ausgleichen mit dem Hörgerät. Du willst ja hören, wenn neben dir ein LKW mit brummenden Reifen vorbeifährt. Also muss ich genau die Frequenz laut machen, wenn ich sie dir ins Ohr reintue. Du hörst es, aber es ist nicht mehr der Klang, den du hier oben 50 Jahre lang drin hattest. Und du hast kein Raumwunder mehr. Du hast nur noch minimals bis zum Trommelfell. Das ist halt nur eine Sache, da muss man sich dran gewöhnen.
Krass. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal so ein bisschen so zusammenfassen. Was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass man eigentlich gar nicht richtig weiß, wann Lärm wie genau schädlich sein kann und für wen. Ne? Also das ist irgendwie alles so ein bisschen also nicht so klar, wie man es vielleicht gerne hätte. So diese typische Aussage, so du bist DJ, du legst im Club auf, dann trag Gehörschutz oder du bist DJ, hast viel Stress und deswegen trag Gehörschutz, sondern das ist sehr individuell. Ne?
Also ich will mal versuchen, das ein bisschen komplexer einzubetten, weil ich spreche immer von dem hörenden Organismus oder von dem Typen oder von dir oder mir. Es hört immer der gesamte Mensch. Es sind nicht nur die Ohren, es ist auch alles, was dazwischen ist. Es ist die Emotion, die dabei ist. Es ist die gesundheitliche Verfassung, die dabei ist. Es ist alles, was den Organismus in irgendeiner Weise geprägt hat, gestaltet hat. Es ist Ernährung, es ist Medikamente, Drogen. Es ist die Genetik. Was hat der Papa und was hat die Mama mir mitgegeben und über wie viele Generationen geht das zurück? Da ist vieles. Rauchen. DJs rauchen nicht mehr so viel, solange sie auflegen, weil sie ja meistens an dem Platz, an dem sie auflegen, nicht rauchen dürfen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Okay. Also nur mal, um einen ganz anderen Aspekt zu nennen, den wir kaum artikulieren in dieser Problematik, Entstehung von Hörschäden. Es gehen absolut, richtig absolut, mehr Ohren kaputt durchs Rauchen als durch laute Musik. Aber das ist mir jetzt vollkommen egal, wenn meine Ohren durch laute Musik kaputt gehen. Ja? Wir wissen das nicht immer. Das vernünftig leben. Vernünftig leben heißt ordentlich essen und trinken, mit den anderen Belastungen des Lebens vernünftig umgehen und dann auch immer wieder die Natur gleicht die Dinge schon aus. Die hat viele Mechanismen, mit denen sie es wieder richtig einschwingt. Also laut und leise, Belastung, Entlastung, mal draufhauen und mal wieder Ruhe geben, dass man diese Dinge zum Ausgleich bringt. Wenn es die Diskothekenbesucher angeht, dann sage ich immer, nicht sofort auf die Tanzfläche. Geht erstmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde so langsam an die Belastung heran. Machen die meisten ja auch. Ne? Erstmal einen Drink bestellen, ein bisschen gucken, wer läuft hier heute Abend rum, sich ein bisschen unterhalten mit den Kumpels und dann geht es das erste Mal auf die Tanzfläche. Und dann fängt man in der Regel auch meistens eher am Rand ein, bis man sich eingetanzt hat und direkt unter dem...
Schau dir mal, da sieht man mal, was Deckard so alles erlebt hat. Gell? Ja.
aber das ist so ein Stück weit ein Nutzen dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass das Ohr vorübergehend die Hörschwelle verschiebt, um mich vor der Belastung zu schützen. Also langsam reingehen in die Belastung. Oder die anderen, die sich aufwärmen für spezifische, sportliche, körperliche Belastung. Das bleibt. Es gibt nur ein einziges Messinstrument, das wir immer dabei haben. Ein einziges nur. Das sind wir selber. Wir sind aber aus verschiedenen Gründen manchmal nicht in der Lage, unsere Messzahlen zu lesen, weil ich muss den Job jetzt heute Abend machen. Ich komme nicht drum herum. Eigentlich würde ich lieber zu Hause bleiben oder der Kumpel kann es nicht übernehmen. Ich fühle mich nicht so. Ich habe einen Infekt. Heute kann ich es nicht so haben. Also wenn ich nicht ganz beieinander bin, baue ich eher einen Unfall. Ist einfach so.
Ja, klar. Ne?
Und dem Körper passiert auch eher etwas, wenn er überlastet ist in dem, was auf ihn zukommt. Aber selber auch, und das fängt schon bei den kleinen Kindern an, wenn ein kleines Kind anfängt zu äußern, dass es zu laut ist und es kommt zum Beispiel zu einem Konzert mit. Oder wer war das, die kleinen Kinder? Hat das nicht irgendjemand von euch erzählt, bei einem, wo jemand auflegte, dass da die Kinder direkt...
Vorhin eingangs, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Ja,
hast du das erzählt?
Ja,
ne?
Genau.
Ja, wenn Kindern es zu laut ist, dann gehen die weg. Und wenn sie es haben können, dann stellen sie sich dazu und machen mit Theater.
Und stellen sie doch vor die Nebelmaschine. Juhu.
Ja, das ist so. Aber die Empfindlichkeit, die zeigt sich oft schon im Kindergarten. Ne? Mhm. Dann sieht man, welche Kinder verhalten sich wie, und irgendwie geht das mehr oder weniger auch durchs
Leben. Das sind ja auch unterschiedlich empfindlich, ne? Es gibt die Kinder, die sind dann wirklich vorne am Lautsprecher und feiern mit, und es gibt die Kinder, die heulen, wenn sie auf der Tanzfläche
damit
sind.
Damit gebe ich sie nicht alle frei, weil wieder generalpräventiv, ich hatte vorhin gesagt, die Schweiz sagt da bei Kindern nicht 99, sondern 94.
Ja.
Ist ja ganz vernünftig. Man muss sie ja nicht unbedingt dazu erziehen. Aber was wir Erwachsenen oft falsch machen, die Kinder sind mit uns unterwegs und sagen, es ist mir zu laut. Nee, komm, bleib hier bei mir, sonst gehst du mir verloren. Das Kind hat damit eine Hand weniger, um sich die Ohren zuzuhalten. Mhm. Ne? Also sensibel sein füreinander und gucken, wer kann was haben und wer kann es nicht haben. Aber ganz besonders für mich selber auch, was kann ich haben? Und wie klug kann ich mit den Belastungen umgehen, sowohl technisch als auch in der Lebensführung, wie ich mich verhalte.
Würdest du sagen, dass ich als DJ das merke, wenn ich Probleme damit hab, dass es zu laut ist, und wie könnte ich das merken? Oder vielleicht können ja auch, ne?
Ja.
Ja.
Das merkst du.
Ja.
Definitiv.
Inwiefern äußert sich das?
Also ich habe ja vor dem Hörsturz, habe ich da auch schon so langsam gemerkt, so auf dem Sonntag, meine Frau hat sich langsam heiser geschrien nach mir.
Ja,
die war im Schlafzimmer, ich war im Wohnzimmer, ja, und normalerweise, Schatz, komm mal rüber, ne, hilf mir mal bei irgendwas. Und da musste die schon wirklich so 3, 4, 5 Mal rufen, ja, und stand dann richtig sauer aber in der Wohnzimmertür, boah, beweg doch jetzt mal deinen Hintern, ich hab dich doch jetzt sechsmal so laut gerufen, weißt du? Ja, und auf den Sonntag ist das dann so, bist du dann froh, so Ruhe, Stille, ne? Ist total schön. Du merkst halt auch mit der Zeit. Also im Winter haben wir ja weniger zu tun, generell, normalerweise. Ja. Ne? So, bei mir geht's eigentlich groß los, eigentlich immer in Karneval, im Februar. Und dann merkst du langsam, also die letzten Jahre habe ich dann immer so gemerkt, von Februar bis Oktober, wie ich dann immer langsamer, weniger gehört habe.
Ach krass.
Ja, und dann, der Fernseher wurde immer lauter, meine Frau auch, ja, und hat sich dann auch regelmäßig beschwert, dass der Fernseher zu laut ist, ich höre zu laut Musik, im Auto mache ich das Radio zu laut, und meine Frau ist eher hörempfindlich, das war dann nicht so schön für sie, ne, also die hat schon wirklich was mit mir durchgemacht, die Arme, und das merkst du auf jeden Fall. Also wenn du Freitag, Samstag aufgelegt hast, bist du sonntags nicht mehr so empfänglich für hohe Frequenzen, sag ich mal.
Okay, das merkt tatsächlich sogar ich. Also ich bin schon froh, wenn ich samstags aufgelegt habe, dass ich sonntags dann Ruhe habe. Also dann mag ich das auch nicht, wenn dann sonntags nochmal so Vollgas ist, ne?
Ist aber bei mir auch so. Freitags, samstags, juhu, sonntags, spätestens nachmittags, wenn der Fernseher oder das Radio läuft, dann erwische ich mich selber, aber ich gucke mal, ist ein Film von mir, wie weit ist der Regler? Und ich mache das wirklich sonntags immer ein bisschen leiser alles.
Wie ist das, wenn ihr Gehörschutz tragt? Ist das dann besser? Also habt ihr dann das Gefühl, ihr habt sonntags nicht so das Problem?
Also seitdem ich die mit In-Ear-Monitoring auflege, ist das besser.
Okay. Das ist spannend.
Ich habe keinen Gehörschutz. Mhm. Und ich habe früher in der Arbeit auch nur diese Oropax drin gehabt. Und die konntest du teilweise auch nicht oben 20 Meter stehen, soll irgendwas auf den Punkt genau hinsetzen und schmeißen. Da unten ein Kran, ja, links, links, und ein Hörgerät drauf hast oder Mickey Mäuse, dann hörst du ihn ja auch nicht mehr.
Ja?
Deswegen, also beruflich, ich finde es gut mit dem Hörgerät und dem Hörschutz, aber teilweise nicht immer machbar, aus dem praktischen Sinne her gesehen. Und ich selber jetzt zum Beispiel gar keinen Gehörschutz. Aber ich habe mich jetzt in letzter Zeit oft erwischt, wenn ich jetzt so wie jetzt den Kopfhörer mehr links trage, weil mir da fehlen einfach Frequenzen, habe ich meinen Kopfhörer lauter. Gehe ich auf die rechte Seite rüber, mache da jetzt nur mal so, dem, oh, ist das schon wieder laut und ziehe ich ihn gleich wieder runter.
Das heißt, du hörst halt auch richtig den Unterschied, ne? Ja, also weil es einfach unterschiedlich.
Also ich höre das jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sprichst, hier auf der linken Seite, als wenn du mich durch eine Zewa-Rolle ansprechen würdest. So lange Zewa-Rolle kennst du ja, so hört sich's an. Und hier habe ich einen klassen, also richtig schönen Klang. Ich höre die Tiefen und hier hört sich's an, wie wenn man jetzt so eine Muschel am Ohr hat, das Rauschen, so hört sich's bei mir auf dem linken Ohr an. Also, und beides gleichzeitig, jetzt gerade mit dem Kopf im Gespräch, ist schon nervig. Deswegen ziehe ich gerade immer auf die linke Seite weg. Dann höre ich lieber auf der rechten Seite.
Okay. Warum macht man sich dann eigentlich überhaupt Gedanken über Gehörschutz, wenn das so individuell unterschiedlich ist?
Zum Teil, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist und weil es unter Fürsorgepflicht fällt. Weil wir ja eigentlich über Stressmanagement reden. Also über Dosierung der Belastung. Weil immer volle Kanne macht keinen Sinn. Ein paar Analogien auch wieder. Wenn man abends einen trinkt, ist es schön. Aber irgendwann, ohne dass man sich Gedanken macht, ja, ich weiß jetzt nicht, will ich nur einen trinken oder will ich keinen mehr trinken? Oder war es das jetzt genug? Oder ist das jetzt der eine zu viel, wo ich morgen Kopfschmerzen habe oder so? Man schlägt sich damit rum, aber es ist so schön miteinander und man versteht sich gut und ach, nochmal einen schaffen wir noch und so, ne? Das Messsystem ist da. Aber die Verhaltenssteuerung kann dann nur irgendwie bewusst erfolgen. Gibt keine andere Möglichkeit. Als wir mit dem In-Ear-Monitoring angefangen sind, jetzt ist es über 30 Jahre, 35 Jahre her, dass ich die ersten In-Ears gemacht habe, da hatte ich einen Schlagzeuger. Ich sage jetzt nicht mehr. Auch im Stoff stehender. Und da habe ich ihn im In-Ear-Monitor gemacht und dann habe ich gesagt, komm, gib mir mal einmal die Kopfhörer, ich möchte mir die einsetzen. Und dann habe ich gedacht, nee, so laut, das machst du nicht. Du machst das nicht. Du willst nicht dafür verantwortlich sein, dass die Menschen sich die Ohren kaputt machen. Bin ich Wochen später bei ihm im Studio gewesen und habe gesagt, Manni, gib mir nochmal die In-Ear-Hörer. Und da waren die so leise, hätte ich es nicht haben wollen. Was ich damit sagen will, ich habe dazu lernen dürfen, dass die Menschen sich möglicherweise auch verändern, wenn sie andere Möglichkeiten haben. Nochmal auf eure Situation bezogen, wie ihr das technisch löst oder im Einzelfall löst und was es da alles noch für technische Möglichkeiten gibt, das kann ich nicht wissen. Nur über diese technischen Möglichkeiten können sich andere Belastungen ergeben. Und diese Belastung ist ja nicht nur die Lautstärke. Sie kann im Einzelfall die Lautstärke sein, insbesondere wenn es dann ein Lärmtrauma ist. Ne? Hat geknallt, Explosion oder sowas von übertrieben, Rückkopplung immer wieder. Ne? Größter anzunehmender Unfall. Kann aber passieren, darf aber nicht passieren. Ne? Eine Rückkopplung und ich habe möglicherweise mehr an den Ohren kaputt, als wenn ich 30 Jahre aufgelegt habe. Ja, es ist richtig, sich Gedanken darüber zu machen. Aber nicht nur über die Lautstärke. Sondern auf was mache ich überhaupt, wie oft mache ich das, kann ich technisch irgendetwas verändern, womit fühle ich mich wohler, kann man vielleicht andere Veranstaltungsformen machen, dass man das alles so zusammenpackt. Weil wenn ich derjenige bin, der da vorne jetzt, also hier, ich bin das ja, ich kann das ja gar nicht, wenn ich auflege und der Kraut da einen schönen Abend mache, dann komme ich nicht umhin, mir auch Gedanken über die Kraut zu machen. Und das ist jetzt eben halt ein Stück weit Verantwortung, die der DJ auch hat. Aber die hat er nicht nur für die anderen und für eine gute Veranstaltung, die hat er ein Stück weit auch für sich. Dieses Reflexionsvermögen muss irgendwie da sein. Und wenn ich jetzt sage, wir sind beide über 60, die Welt sah vor 30 Jahren anders aus.
Oh, das war heute noch so schön, weißt du noch. Oh, wir hatten noch das ARD-Testbild.
Ja, höre ich auch nicht mehr. Also nach den Schädigungsmodellen ist es richtig und die Gesamtbelastung, die ich im Alltag dann habe, vielleicht auch Beruf und Auflegen und ich weiß nicht was und Familie gründen und ich weiß nicht was sonst noch, da kommen viele Sachen zusammen. Also sich ab und zu mal ein bisschen zurückziehen und vielleicht auch das, was ihr ja hier jetzt dann auch ein Stück weit mit initiiert, miteinander unterhalten. Mhm. Ne? Über die spezifischen Belastungen und nicht nur die Konkurrenz sehen, sondern auch den Bedarf, dass man sich in der Gruppe, sage ich jetzt mal, oder untereinander auch ein bisschen unterstützt in dem, was man tut und vielleicht auch mal was abgibt, wie ich es technisch gelöst habe und ich könnte es vielleicht besser machen und du darfst mal auf meine Anlage drauf und du kannst dir die nicht leisten, ich weiß es. Aber ist doch schöner. Ich weiß nicht, wie eure Welt aussieht.
Ja, ungefähr genauso.
Ellbogen links, Ellbogen ja. rechts.
Ja. Ja gut, ich glaube, wir machen ja schon einen ganz guten Job darin, die DJs jetzt zusammenzuführen, die letzten Jahre. Aber was ich so ein bisschen raushöre oder was mir gerade so ein bisschen klar geworden ist, und dann kannst du mir, Eckart, vielleicht gerade mal sagen, ob ich das so richtig interpretiert habe. Wenn ich jetzt am Tag einen stressigen Tag hatte, Stress mit der Frau, Kinder, was weiß ich was, und abends lege ich auf. Dann sollte ich mir an diesem Abend vielleicht mehr Gedanken machen, ob ich mein Gehör zusätzlich schütze, als wenn ich einen Tag habe, an dem ich super gut gelaunt bin, mir super gut geht, ich mich total freue auf die Veranstaltung, nicht den ganzen Abend Helene Fischer spielen muss. Und was ich auch so ein bisschen rausgehört habe, dass es durchaus sein kann, dass Helene Fischer mein Ohr mehr schädigt als AC/DC.
Atemlos.
Ja.
Also das ist natürlich sehr überspitzt, aber ne, also weil Stress oder solche Faktoren, schlechte Ernährung offenbar ja auch irgendwo mit reinspielen in diesen Gesamtorganismus. Und wenn ich weiß, ich habe irgendwo anders ein Defizit, muss ich wahrscheinlich in dem Bereich, also muss ich dann quasi mein Gehör vielleicht an dem Tag, wo ich das den anderen Bereich nicht vermeiden kann, mehr schützen als an einem Tag, an dem es mir super gut geht.
Manchmal löst sich der Stress des Tages dadurch, dass man etwas Freudvolles tut und dann hat man es wieder
vergessen. Das stimmt, ja.
Und manchmal denkt man, man hat die Welt voll im Griff, es ist alles in Ordnung und dann knallt hier irgendetwas rein.
Ja.
Ne? Dann hast du einen Unfall. Gucken, wie es aussieht. Ein einfacher Zusammenhang. Ich habe über Alkohol und gesprochen Belastung durch Lärm, jetzt als DJ, und wenn beides zusammenkommt. Und dann nehme ich eine Aspirin und dann habe ich am nächsten Tag habe ich Ohrgeräusche. Und dann denke ich, was war es jetzt? Ich habe zu laut aufgelegt. Aber wenn ich mal reingucken würde, was bei Aspirin steht, da stehen auch Ohrgeräusche drin, als Nebenwirkung des Medikaments. Ja. Ne? Etwas
weiß
ganz banal, aber die Deutung wird eine ganz andere. Ne? Und es verängstigt mich auf eine andere Art und Weise, wenn ich meine, es kommt von der Belastung des Auflegens.
Definitiv, ja.
Ich brauche nämlich kein Aspirin, salziger Hering am nächsten Tag.
Der Hamburger, ne?
Ja, klar. Ja.
Ohrgeräusche übrigens auch ein Thema, wo wir uns jetzt noch gar nicht drüber die unterhalten haben.
Die haben wir häufiger bei DJs.
Ah ja, okay. Woher kommt das?
Ohrgeräusche ist ja im Wesentlichen, nehmen wir mal die dramatischen Gründe dafür heraus, ein Hinweis auf Stressbelastung des Organismus. In welcher Weise auch immer. Mhm. Und den Stress habe ich ja beschrieben in vielfältiger Weise. Ist kein Beamtenjob. Ne?
Ja. Und, allein schon Schlafentzug.
Haben wir, das ne? haben wir in der Orchestermusik auch, klassische Orchester. Da treten nicht mehr Hörschäden auf als in der Normalbevölkerung. Aber auch bei klassischen Musikern gibt es Hörschäden. Auch bei klassischen Musikern gibt es solche, die früher vielleicht im Beruf nicht mehr so arbeiten können. Und auch die Versorgung mit Hörgeräten ist da ganz, ganz schwierig. Gelingt ganz, ganz selten. Aber gelingt. Und vielleicht auch zunehmend besser, weil die Technologie besser wird. Aber was wir dort auch haben, ist mehr Ohrgeräusche. Mhm. Und seine Leistung bringen im Orchester ist auch oft Stress,
ja.
Stress, den sich manche Beamte vielleicht nicht vorstellen können. Entschuldigung, liebe Beamte, alles in Ordnung.
Okay, wenn wir mal auf das Thema Gehörschutz kommen, welche Möglichkeiten oder technischen Möglichkeiten gibt es denn da, die für DJs vielleicht besonders interessant sein könnten? Wir haben ja jetzt auch schon über In-Ear-Monitoring und so gesprochen. Jetzt hast du vorhin auch erzählt über mit zwei Löchern irgendwie, das eine für den Filter, das andere für die Musik.
Für einen In-Ear-Hörer.
Ja.
Ja, dass ich nicht so ganz getrennt bin vom Raum. Und da gibt es also ganz kleine Tricks. Bei dir würde ich zum Beispiel beim Höhenverlust würde ich trotzdem nochmal eine ganz, ganz kleine Bohrung setzen.
Hören ja, der will bohren.
Ja.
Ja. Jetzt ist aber er auch noch Zahnarzt.
Man muss sich an die Dinge so ein bisschen rantasten. Und es ist schon eine Sonderversorgung, weil die eigentliche Versorgung hier sind eben halt die Kopfhörer, die wir jetzt ja gerade auch in irgendeiner Weise tragen. Lineardämmender Gehörschutz.
Was bedeutet, also für die jetzt gar keine Ahnung haben, was bedeutet
dass er alles gleichmäßig leiser macht. Okay. Mehr oder weniger gleichmäßig leiser.
Also Propfen im Ohr, so ein Gummipropfen oder sowas.
Nee, das ist schon ein System mit einem Filter oder genauer zum Beispiel ein Helmholtz-Resonator, der das dann auch noch so ein bisschen ausgleicht im Frequenzgang. Mhm. Da gibt es Produkte, diese Kombination Filter eines Gehörschutzes und parallel dazu In-Ear-Hörer, hatte ich gerade schon gesagt, muss man ausprobieren. Vorhin das mit dem Hörgerät, wir machen im Moment und stellen das auch auf der Tonmeistertagung jetzt im November das erste Mal so vor, dass wir uns dafür interessieren und deswegen wollte ich die Kumpels aus der Live-Musik mit den Hörgeräten auch haben, dass wir In-Ear-Monitor und Hörgerät parallel legen. Mhm. Weil da haben wir auch die Problematik, der will erst einmal wollen sie den Mix hören und den möglichst optimal und ansonsten gar nichts. Aber manchmal wollen sie auch von außen was mithören, was mit Hörgeräten nicht so ganz einfach ist, aber sie haben dann immer das Problem, eigentlich können sie nur mit Hörgeräten kommunizieren, aber das In-Ear-Monitoring ist das Hörgerät des älter werdenden Musikers, also das In-Ear-Monitoring ist auf der Bühne die weit bessere Lösung, kann mit Hörgeräten nicht mehr ansatzweise in irgendeiner Weise erreicht werden, aber er kann dann unter Umständen nur eben umschalten, In-Ear-Monitor runter, Hörgerät an, sodass er in der Situation auch anders wechseln kann. Anders, das ist eine Aufgabenstellung, die wir versuchen.
Okay, und bei euch kann ich mir ja, also wir haben das ja auch, also ich auch, Melin hat übrigens auch welche und also angepassten Gehörschutz herstellen lassen, ne? Und was ist denn so der Vorteil von einem angepassten Gehörschutz gegenüber anderen Möglichkeiten?
Es gibt sehr, sehr gute Standardprodukte. Eigentlich gibt es nur ein wirklich gutes Standardprodukt, aber das könnt ihr unterm Hörer nicht tragen. Das sind die ER20, ich muss das jetzt so sagen,
ja.
Mit einer linearen Dämmung. Aber das ist ein Helmholtz-Resonator, der mit so einem Stab auch nach außen geht, weil das ist der Verhallungsraum.
Ich kenne die, ja.
Na, und damit kann man so ein bisschen spielen, mehr oder weniger tief. Das ist mehr für, ich gehe mal irgendwo hin und ich will mich trotzdem unterhalten können. Und wir haben die früher zum Beispiel Musikmesse, wir haben die getragen und die Kunden haben vor uns gestanden auf der lauten Musikmesse und haben uns gefragt, wieso könnt ihr euch besser verständigen als wir? Ja? Weil diese temporäre Hörschwellenverschiebung nicht so eintritt und weil es damit ein bisschen leichter ist. Maßgefertigter Gehörschutz, der wesentliche Vorteil ist, ich habe einen definierten Sitz. Mit dem definierten Sitz habe ich auch eine definierte Akustik. Das heißt, ich habe es nicht mal so und mal so. Das ist
kein Spiel mehr da drin.
Ja, ein Vorteil und ein Nachteil.
Was ist der Nachteil?
Der Nachteil ist, mit den Tannenbäumchen kann ich nochmal so ein bisschen spielen. Kann sie ein bisschen tiefer reintun,
so,
ein bisschen offener machen, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Dämmung machen. Aber auch nur eben halt zum Beispiel mit diesem ER20.
Also was ich mit verschiedenen Hörgerätemodellen hatte, war, dass ich nach ein, zwei Stunden das rausnehmen musste, weil ich einfach gewitzt habe im Ohr.
Das hatte ich jetzt mit dem angepassten Hörschutz noch nie.
Gut.
Und dann habe ich eben das kleine Mini-Ding da, diese Erbse, sage ich immer, rein damit. Da ist es nicht, aber es gibt teilweise Sachen im Ohr, da habe ich jetzt das Problem, unangenehm, raus damit, einmal kurz mit dem Taschentuch irgendwie so, und dann wieder rein mit dem Gerät.
Da
aber
kann man im Detail dann dran arbeiten.
Ja, das ist echt übel, aber mit den kleinen schwarzen, ich frage mich jetzt nicht, welche Firma, aber wie es nicht.
Mhm.
Das setze ich rein, das kann ich morgens rein, kann ich abends, wenn ich ins Bett gehe, wieder raus tun.
Habe ich jetzt tatsächlich auch kein Problem.
Das ist nicht hinderlich.
Ich habe schon mehrere angepasste Gehörschutz jetzt hinter mir. Ich habe aus Hartkunststoff habe ich probiert und für mich sind immer noch die besten aus Silikon. Ne? Und für mich, da schwitzt auch nichts. Also, weiß ich nicht.
Ja.
Ist einfach angenehm zu tragen. Kann ich auch 10-12 Stunden da drin lassen.
Also zudem kommt ja immer die Frage, kann man es ausprobieren? Manche Sachen kann man nicht ausprobieren, die muss man einfach mal machen und muss gucken, ob man damit zurechtkommt oder nicht zurechtkommt. Das ist einfach so.
Gut. Gibt's denn irgendwas, was du noch der DJ-Welt mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Gehörschutz?
Ja, macht gute Musik und tragt Verantwortung für die Kinder. Seid sensibel für drogeninduzierte Überbelastungen. Ne? Also, dass man, der Organismus weiß nicht mehr so ganz genau, was er vertragen kann, wenn er sich was eingeschmissen hat.
Das stimmt, ja.
Ne? Das wäre mir so wichtig. Und ansonsten trag normal Verantwortung, wie ein normaler Mensch in der Gesellschaft, wenn er für andere etwas tut, Verantwortung trägt. Sonst gar nichts. Überhaupt nichts Extras.
Ich sehe gerade, ich habe noch ein wichtiges Thema vergessen. Das Thema Qualität der Audiodateien und der Lautsprecher an sich, ne?
Gute Technik macht alles leiser.
Gute Technik macht alles leiser?
Ja.
Egal.
Ach so, stimmt, gefühlt leiser, das stimmt. Das würde ich sogar komplett unterschreiben, weil also
immer wenn dir was fehlt, bist du schnell dran, dass du meinst, Poti ein bisschen draufdrehen, weil du damit etwas holen könntest. Damit holst du gar nichts, damit verschlechterst du nur. Und überwindest die temporäre Hörschwellenverschiebung, die du selber hast und die das Publikum auch hat. Ja. Und dann geht man auch hin und dreht mehr in die Höhen herein, weil die charakterisiert ist dadurch, dass die Höhen auch stärker bedämpft werden, vorübergehend hoffentlich, als die Tiefen. Die Tiefen sind überall, die füllen den Raum und die Höhe gibt die Figur, die Struktur, die Bewegung im Raum, auch akustisch. Und gute Technik akzeptiert, bei guter Technik akzeptieren wir geringere Lautstärken. Unser Organismus ist faul. Er ist einfach faul. Er will sich nicht mehr anstrengen, als es sein muss. Und wenn ich die Qualität mit einem geringeren Aufwand bekomme, also in dem Fall mit geringerer Lautstärke, finde ich das zunächst einmal gut. Es sei denn, ich habe heute die Kündigung gekriegt, meine Freundin hat mich verlassen oder sonst irgendwie. Ich will nichts mehr hören. Ich will einfach nichts mehr hören. Dann ballere ich mir so die Ohren voll, dass ich nichts mehr davon mitkriege. Aber das ist ein Ausnahmezustand.
Ja, ja,
ne? Sollte es zumindest sein.
Das ist natürlich auch super spannend, ja.
Aber so vom Prinzip her, wie du gesagt hast, Qualität und Leistung. Ich halte es mit den Lautsprechern auch so. Ich habe keine Lautsprecher auf Veranstaltungen dabei, die ich mehr wie 70% ausspiele. Weil wenn ich irgendwo Lautsprecher mitnehme, wo ich immer Vollpower geben muss und ich gehe dann an mir am Mischpult runter, dann habe ich immer einen Scheißklang. Deswegen immer eine Nummer überdimensioniert damit. Ich fahre die Lautsprecher nie am Limit, heißt, die halten mir auch länger. Und ich habe einen besseren Klang. Definitiv. Weil ich sage jetzt mal, meine Lieblingsmaus, wenn die mal ein bisschen laut sind, einfach schrill, die Dinger.
Mhm.
Ja, jetzt nimmst du mal so ein 2-in-1-System her oder irgendwas. Da hast du diese Schrille nicht, wenn du ein bisschen lauter machst, dann wird das gesamte Volumen dann lauter. Ja, es gibt halt extreme Unterschiede bei den Lautsprechern.
Was ist die Abhörlautstärke im Studio?
Weiß ich nicht.
In der Produktion 85 bis 90. Wenn ich als in der Musikproduktion längere Zeit mit höheren Pegeln abhören würde, hätte ich wieder diese Problematik, mehr oder weniger, dass die Hörschwelle sich verschiebt und ich sagen muss, die Band, ihr seid zwar super drauf heute, aber meine Ohren können nicht mehr. Macht mal morgen weiter, aber sagt das mal der Band.
Ja, klar. Ja?
Das heißt, derjenige, den Sound, die Aufnahme in irgendeiner Weise über Stunden unter Umständen bewerten werden will, der kann sich diesen Pegel nicht aussetzen, sonst kann er seine Arbeit nicht machen.
Das stimmt, ja. Was mir aufgefallen ist, also ich habe ja auch eine relativ teure Anlage, eine Voice-Akustik-Anlage, die sind bekannt dafür, dass sie sehr gute Lautsprecher machen. Und da ist mir auch aufgefallen, ich kann mich da mit dem Dezibel-Messgerät auf die Tanzfläche stellen und egal wie laut ich die Anlage mache, es klingt nicht unangenehm in den Ohren. Was ich bei anderen Lautsprechern halt habe, wenn ich die lauter mache, dann kommt irgendwann so dieser Punkt, wo ich mir denke, jetzt will ich eigentlich, ich will nicht mehr lauter machen, weil das wird unangenehm. Mhm. Und bei der Anlage ist es so, ich kann das echt extrem laut machen und es wird nicht unangenehm. Es tut nicht weh in den Ohren. Das mir ganz extrem aufgefallen. Und wenn ich eine schlechte Audiodatei nutze, die halt sehr komprimiert ist, das ist wahrscheinlich jetzt eher so dieses, ne, dann will ich es irgendwie lauter machen, damit sich das aufhebt irgendwie, aber das wird auch nicht besser. Also das wird schlechter eigentlich fürs Gehör, habe ich das Gefühl.
Ganz herzlich.
Ja? Ja.
Hab, wie du mir das mal gesagt hast, auch Fleck-Dateien, wo ich wieder Fleck. Jetzt habe ich meine ganzen Festplatten, also 2 von 5, die habe ich jetzt komplett auf Fleck umgestellt.
Ja.
Und wenn ich die jetzt, wenn ich mir jetzt Mischpult anschließe, jetzt habe ich ja das FLX10, alles schönes linear. Jetzt spiele ich MP3 ab.
Willst du nicht mehr?
Nee. Und dann spielst du eine Flag ab und denkst dir, wow, was habe ich doch für tolle Lautsprecher auf einmal. Ja. Nee, ist wirklich immenser Unterschied. Das ist brutal, hätte ich nicht gedacht.
Ja. Thema Gehörschutz. Also wenn ich Gehörschutz will, kann ich mich bei Hearsafe melden als DJ. Ja. Ihr habt da auch entsprechend Erfahrungen mit dem Umgang mit DJs. Das habe ich mal gemerkt. Ich war nämlich, meinen ersten Gehörschutz habe ich nicht bei euch machen lassen. Den habe ich bei so einer Kette machen lassen.
Burger.
Das war, würde ich sagen, gar nicht jetzt weniger schlecht, aber die Beratung war halt nicht so da. Ne? Wenn ich es bei euch machen lasse. Was kostet denn so ein Gehörschutz für einen DJ in etwa?
Also zunächst einmal nichts gegen Ketten, weil man hat ja immer mit einem Menschen zu tun.
Das stimmt, ja.
Auch bei einer Kette. Und ich habe auch schon mal einen schlechten Tag.
Das stimmt. Das hat jeder wissen. Wahrscheinlich, ja, ne?
Gehörschutz liegt jetzt heute meist um die 200 Euro maßgefertigt. Es gibt sehr unterschiedliche. Aus allem muss ich sagen, dass etwas, was schon ein bisschen älter ist, also der ER15, in den allermeisten Fällen immer noch das transparenteste Produkt ist. Auch wenn es andere Filtersysteme gibt, leisten die das nicht. Ich sehe das, wenn wir sie einkaufen, sind immer ein bisschen teurer als andere Filter, aber das gesamte akustische Konzept ist besser. Kann man auch bei vielen Hörgeräteakustikern bekommen. Und wenn die einen vernünftigen Abdruck machen, dann ist das auch in Ordnung. Eine gewisse Modifikation ist möglich, auch im Nachgang noch, dass man sagt, okay, man sieht nochmal wieder, beschreibt irgendwie so ein bisschen, wo es einem nicht so ganz gefällt, dann kann eine erfahrene Kraft dann auch nochmal ein bisschen die Akustik verändern. Aber es bleibt ein Präser, es kann es nur ein bisschen gefühlsechter machen. und dann sind wir so bei 200 Euro.
Aber jetzt bin ich ja schon links taub. Brauche ich dann trotzdem Gehörschutz?
Tja.
Ich höre bloß noch minimal zu die Mitten. Es hört sich grausam an, was ich höre, weil ich von der Lautstärke, es hört sich an wie ein schlechter Kopfhörer vom Mediamarkt.
Grundsätzlich ist es so, dass ein Gehör, das durch Lärm geschädigt ist oder älter schon ist, eigentlich im Wesentlichen im späteren Verlauf durch dramatische medizinische Ereignisse, durch dramatische akustische Traumata und durchs Alter schlechter wird. Mhm. Ja, also bei an älteren Ohren geht nicht mehr so viel kaputt, also, was nicht irgendwie mit dem Alter oder mit medizinischen Problematiken oder einem akustischen Unfall zu tun
hat. Meine Idee wäre jetzt, wenn ich jetzt Gehörschutz trage, auch so tagsüber, ohne dass ich jetzt Musik mache, schon ich mein Ohr, dass es sich vielleicht wieder ein bisschen regenerieren könnte?
Es gibt etwas, was mit dem Alter zunimmt und was zur Schwierigkeit gehört. Und das ist, ich kann es nicht mehr so laut haben. Mhm. Ich kann es auch nicht mehr so viel haben, haben wir vorhin auch besprochen. Ne?
Mhm. Ja.
Lieber ein bisschen weniger. Die Schwierigkeit ist eigentlich durch drei Dinge gekennzeichnet. Ich kann das leise nicht mehr so gut hören. Ich kann es nicht mehr so laut haben. Und die Höhen sind weg. Und in diesem Resthörfeld muss dann alles irgendwie drin sein.
Mhm.
Aber das, jetzt muss ich nochmal etwas Grundsätzliches sagen. Das mache ich jetzt aber für mich, damit die Welt weiß, wie ich kommunizieren und hören kann. Das Lautsprechen oder Überlautsprechen mit älteren Menschen, die hörgeschädigt sind, das bringt es oft überhaupt nicht. Weil die nicht nur leiser hören, sondern weil die nicht mehr alles hören. Das heißt, sie brauchen Hörunterstützung. Und die Hörunterstützung gibt man im Wesentlichen dadurch, dass man sie anschaut und dass sie auch aus dem Gesicht mit ablesen können. Und die Älteren können auch, und älter werden erst ab 40 in der Kneipe, Mann sowieso auch schon, man muss aus dem Lärm raus, ja, damit ich verstehen kann, hören und verstehen kann. Und das verstehen junge Menschen nicht, weil sie ein ganz anderes Hörvermögen haben. Und darum sind drei Dinge im Leben immer richtig. Na, das ist das anders. Die schreien sich dann an und das funktioniert alles irgendwie. Aber die drei Dinge, die immer richtig bleiben, habe ich vorhin schon mal gesagt. Schau mich an, wenn du mit mir sprichst. Einer nach dem anderen. und der Störlärm muss weg. Fenster zu, Rauschen weg, Fernseher aus, komm, wir gehen mal woanders hin, hier ist es zu laut, wir wollen uns mal in Ruhe, und das tun sogar Menschen in der Disse, gehen dann auf Toilette, können sich unterhalten, weil es ansonsten nicht funktioniert. Und die kosten nichts, die kosten überhaupt nichts, nur wir vergessen das, weil wir meinen, dass die Hörgeräte, ich sage dann gerne auch diese Viagra-Werbung, induziert das dann auch, dass die Hörgeräte uns versprechen, wir können dann wieder so hören wie früher. Das ist nicht der Fall. Aber Hörgeräte sind ungeheuer hilfreich und sie werden immer besser und die Kompatibilitäten werden noch immer besser. Mhm. Und es kommt der Konsumerbereich. Wenn ihr mal die AirPods und ähnliche Konzepte seht. Wir wissen noch gar nicht, was da auf uns zukommt. Wie wir hören werden. Keine Ahnung. Aber auch aus diesem Bereich kommt erheblich etwas. Und viele laufen ja bereits damit rum, mit Noise Reduction in irgendeiner Weise, und finden das toll, wenn sie im Zug sitzen oder bei der Arbeit auch. Das ist wesentlich besser. Natürlich ist das auch Gehörschutz, weil es den Stress reduziert und weil ich insgesamt, der gesamte Organismus unter weniger Belastung steht. Du sinnst so.
Hm?
Du sinnst so. Ich sehe so sinnende Augen bei dir.
Ja, das ist halt... Ja, das ganze Thema nimmt mich halt komplett mit. Ja, das ist
Es ist halt ein krasser Einschnitt ins Leben, ne? Wenn man so eine Diagnose hat, als jemand, der hauptberuflich als DJ unterwegs war. Ich stelle mir das auch ziemlich krass vor.
Ja, vor allem, weil die Bude gerade richtig gebrummt hat.
Ja, klar.
Ja, und ich habe auf jeden Fall aus dem Podcast jetzt auch noch eine Menge noch für mich mitnehmen können.
Das freut mich sehr.
Das war schon mit dem Taubsein. Und das war gerade Saison, Sommer. Ich habe auch überlegt, scheiße, wer kann denn meine Aufträge machen? Weil die Leute buchen ja nicht mich, weil ich da einen Lautsprecher habe, sondern die buchen mich in meiner verrückten Art und wie ich auflege. Ja, genau. Die wollen meine Handschrift haben. Da kann ich jetzt nicht Thomas zu der Party schicken und Stefan schicke ich zu der Party und Hans geht da hinten hin. Da sind die Leute beleidigt. Die wollen da den Fischkorb mit der tiefen Stimme, der da auch mal mit seiner Fahrradtröte rumtrötet, der auch mal eine Schweigeminute macht, wenn HSV mal wieder verloren hat oder so. Und diese Gags wollen die halt. Und wenn ich jetzt einen ganz normalen Kollegen hinschicken würde, den würden die fertig machen. Die würden da, was ist das? Wie sagt der ein Hemd an? Dann dreht er mal ein T-Shirt an. Wieso macht der keine Späße in der Mischpult? Was ist denn das für ein Langweiler?
Ja.
Und da habe ich echt überlegt, was ist meine Veranstaltung? Wie mache ich das? Und vor allem, wie bringe ich das den Leuten bei? Dass ich jetzt irgendwie, ich kann mal nicht, und das war meine Laufbahn noch nie. Ich habe mal meinen Fuß kaputt gehabt, bin in die Disco rein damals, ausgerutscht vor der Tür mit meinen ganzen Platten, Rums hat's gemacht, ab ins Krankenhaus, Bänderriss rechts gehabt, mit einem nassen Gips bin ich um 9 Uhr wieder am Mischpult gestanden. Weil ich jung war, da war ich 22, 23. Hätte ja sein können, dass ein Konkurrent kommt und mir dann meinen Job da wegnimmt. Weißt, und krank gab es bei mir noch nie in dem Sinne, wo ich sage, oh, jetzt bin ich mal wirklich mal, weil ich immer überlege, wer kann das noch machen? Weil ich bin ja immer der, wo perfekt ist. Weißt, wer kann das annähern und kann ich das mit meinem Ego in Einklang bringen, dass ich jemand anderes hinschicke? Oder auch, wenn jemand mich anruft, André, ich brauch dich für meine Silberhochzeit. Oh, das tut mir jetzt echt leid, ich hab's mit dem Ohr, ich kann gar nicht. Das sind so Sachen, wo mir tagelang durch den Kopf gegangen sind. Wie bekomme ich sowas hin, den Leuten trotzdem absagen zu können, ohne sie unglücklich zu machen? Ja, das ist übel gewesen, ganz übles Ding.
Ja, ich muss mal wirklich sagen, da wir vorhin schon mal leicht angeschnitten haben, das Thema Community. Die Community hat mir echt gut geholfen. Da bin ich einige Aufträge losgeworden. Die Kollegen haben sich gefreut, dass sie Aufträge gekriegt haben. Und ich war mir halt sicher, dass die Veranstaltung gut über die Bühne ging.
Mhm.
Ja? Also wir haben ja auch unter uns haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Da habe ich verschiedene angesprochen. Habe ich auch. Da waren dann 3 oder 4 Aufträge, die ich abgeben musste. Kollegen haben sich gefreut und wir sind da reg im Austausch.
Das ist schön, ja. Ja, diese Vernetzung in den einzelnen Bereichen, also in den einzelnen Bundesländern, die ist auch total wichtig. Man muss miteinander arbeiten. Ich glaube, dieses ganze Konkurrenzdenken, was ja nach wie vor auch in vielen Bereichen bei uns besteht, da müssen wir vehement gegen arbeiten, weil all diejenigen, wir haben so viele Kollegen mittlerweile auch schon in der DJ-Allianz jetzt drin, die sich eigentlich immer dagegen gesträubt haben, gesagt haben, ich brauche das alles gar nicht. Und wenn die dann mal verstanden haben, wo der eigentliche Mehrwert liegt, dann ist es eigentlich immer so, dass sie sagen, boah geil, warum habe ich das nicht früher schon gemacht? Man profitiert immer davon, weil jeder von uns kriegt Anfragen an Terminen, an denen er nicht kann, die er weiterleiten kann. Also es geht ja nicht mal darum, wenn ich krank bin, sondern ich habe ja eigentlich immer mehr Anfragen, als ich eigentlich bespielen kann. Und wenn man die dann weiterempfehlen kann, das ist eigentlich immer auf lange Frist immer ein Geben und Nehmen. Und ja, wenn man dann in so einer Situation ist und hat ein gutes Netzwerk und kennt die Kollegen auch schon, die man dann dahin schickt, dann kann man sich auch wirklich genießen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich selbst vor einigen Jahren gemacht habe. War jetzt nichts Schlimmes, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Aber ich wusste, der Kollege, der da hinfährt, der macht das. Und ich wusste, ich kann mich jetzt zurücklehnen und ich kann jetzt wirklich mal mich darum kümmern, dass ich gesund werde, kann wirklich entspannen, ohne permanent angespannt zu Hause im Bett zu liegen und sich zu überlegen, hoffentlich läuft da jetzt alles, sondern ich wusste einfach, das läuft. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ich gerade in so einem Fall, wenn ich wenn ich einen Hörsturz habe und auch den Stresslevel ja unten brauche, ist das unbezahlbar, wenn man so verbunden ist.
Die Kollegen haben mich da echt gerettet. Also, ja. Also nicht mich, doch mich auch, aber vor allem meine Kunden.
Das auch. Das ist natürlich nochmal der ganz andere Punkt, ne? Ja. Gut, gibt's noch irgendwas, was ihr den DJs da draußen mit auf den Weg geben wollt bezüglich Gehörschutz zum Abschluss?
Was? Achtet auf euer Gehör, macht die Musik nicht so laut. Kauft euch bitte hochwertige In-Ears oder Kopfhörer.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Ne? Und ich gebe jedem DJ auch nochmal einen kleinen Rat. Habt immer einen Plan B in der Tasche.
Ja, das stimmt wohl. Gut. Eckart, hast du noch was zum Abschluss?
Ja, wenn es mal zu wild wird, wirklich Apfelsaftschorle trinken und längere Spaziergänge machen.
Das stimmt, ja. Raus in die Natur, das ist immer das Beste, ne?
Und?
Ja, und... Gut, in diesem Sinne danke ich euch allen, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier so ausführlich zu sprechen. Ist jetzt doch über anderthalb Stunden geworden. Wenn die Leute Fragen haben, dann wisst ihr ja einfach Kommentarfunktion benutzen, gerade auf YouTube. Wir werden den Podcast ja auch hochladen, wahrscheinlich sogar in Videoform. Jetzt, wo wir so viele Kameras hier haben, lohnt sich das. Stellt eure Fragen und wenn ihr Fragen zum Thema Gehörschutz habt, dann ist der Ansprechpartner definitiv hier safe. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, in der Videobeschreibung und so weiter. In diesem Sinne, passt auf eure Ohren auf.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Dankeschön.
Danke, danke.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hot Q ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur. Um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, Hot Q zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten. Von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. Hot Q bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass, um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hot Q bringt den Sound für den neuen Tag. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beats, Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. HotQ macht's möglich, ein echter Traum. HotQ, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. HotQ setzt den Marker im Leben, ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.